Ich glaube, anders wird eine Demokratie nicht zu retten sein. Und das Schlimmste, was die Menschen an Politik sehen, ist, dass sie nichts machen. Mit der Wucht, mit der Menschen Änderung wollen, die kommt bei den Politikern nicht an. Und deswegen darf man sich auch nicht wundern, dass die Wucht, was zu verändern, auch gar nicht ganz so groß ist. Das Bild, was die momentan abgeben und auch die Regierung davor, und da ist auch eher eine politische Klasse als eine politische Partei mit gemeint, war jetzt nicht so, dass man denen vertraut. Als Minister, da fliegst du in ein anderes Land, vom Flughafen fährst du eine Kolonne zum Ministerium, da triffst du den Minister und fährst wieder zurück. So, und dann hast du nicht viel gesehen außer der Kolonne und klimatisierte Hotel oder Sitzungssaal. Und wo sollen die denn ihr Geld herbekommen? Wo kriegst du denn 100 Millionen, wenn du ein tolles Unternehmen hast?
Von Google.
Genau. Ja. Auch wenn du dich nicht um Politik kümmerst, die Politik kümmert sich auf jeden Fall um dich. Das kann mal ein Versprechen sein, kann aber mal eine Drohung sein. Und wenn es eine Drohung wird, finde ich, muss man was sagen. Und das haben die zu spät gemacht.
Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Lockerroom Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute wieder zurück, zum einen mit meinen kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus.
Hallo.
Und unschwer könnt ihr erkennen, wir haben einen Gast und es ist ein prominentes Gesicht. Wir hatten ihn ja schon angekündigt, er war Minister, Wirtschaftsminister, Gesundheitsminister und Vizekanzler und auch Vorsitzender der FDP. Aber er ist schon lange raus aus der Politik. Herzlich willkommen, Philipp Rösler.
Moin und Servus.
Servus, schön, dass du da bist. Okay. Und wir wollen heute natürlich über Politik sprechen, aber auch über deine Aufsichtsratsmandate. Du bist ja schon lange sehr erfolgreich in der Wirtschaft. Und das Thema Wirtschaft, ja, das treibt uns gerade um in Deutschland. Wie zufrieden ist denn ein ehemaliger Wirtschaftsminister mit der deutschen Wirtschaft in den letzten 10 Jahren mit der Entwicklung?
12 Jahre nach.
Also mit der Wirtschaft sehr zufrieden, aber nicht mit der Wirtschaftspolitik, weil das die Frage war. Das ist schon, ich muss sagen, ein Trauerspiel. Und das ist auch gar nicht parteipolitisch gemeint, sondern es ist wirklich hart, weil erstens am Ende, wenn du dich jetzt auch in der Wirtschaft bewegst, hast du auch ein Interesse daran, dass es gut geht in der Wirtschaft. Auch nur dann hast du mit deinem Unternehmen Erfolg. Erstens und zweitens, das, was wir jetzt in der Schweiz lebend in Deutschland sehen, wird in 5 bis 10 Jahren natürlich auch in die Schweiz kommen, wenn sich das nicht bessert. Und das finde ich schon durchaus schlimm.
Hast du denn noch einen Draht ins politische Berlin?
Ich kenne viele von denen, die jetzt so aktiv sind, weil ich damals mit denen angefangen habe und als ich dann rausgegangen bin, haben die natürlich dann weitergemacht. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt jeden Tag da anrufe und auch nicht noch nicht mehr jeden Tag deutsche Zeitungen lese. Das mache ich nicht, aber wenn ich manchmal dann da bin, manchmal bin ich auch beruflich in Berlin, dann treffe ich den einen oder anderen und freue mich dann auch.
Du bist ja 2013 aus der Politik zurückgetreten, seitdem auch erstmal nicht mehr zurückgekommen. Wenn du dich zurückerinnerst und auf den Status quo jetzt blickst, was sind denn so die größten Änderungen?
Na, erstmal danke, ist nett gesagt. Ich bin nicht zurückgetreten, sondern bin gefeuert worden. So würde man hier heutzutage sagen, von den Wählerinnen und Wählern. Aber ist ganz nett. Und aber gute Frage, die Politik hat sich aus meiner Sicht dramatisch geändert. Also zu meiner Zeit, als wir ausgeschieden sind aus dem Bundestag, ist die AfD auch ganz knapp am Einzug im Bundestag zum Glück damals gescheitert. Das ist jetzt anders. Die sind jetzt da in einer Stärke, die wir nie hatten von der Anzahl der Abgeordneten.
Aber es war damals ja auch noch eine ganz andere Partei, muss man sagen.
Und
es war eine andere Partei.
Und aber man muss jetzt wirklich sagen, dass die Politik hat sich verändert, der Ton hat sich verändert, die Geschwindigkeit hat nochmal zugelegt und ich fand es damals schon recht schnell und alle fanden es schnell. Und wie bei ihr auch Social Media, das hatte damals ganz anderen Stellenwert gehabt. Hast vielleicht ein bisschen Twitter gehabt und so weiter und vielleicht ein bisschen Facebook. Das hat dann jeder quasi gemacht. Das war mehr so eine, die Ministerien haben das sowieso Firmenseiten gemacht. Besuch hier, Besuch da, Blumen hier. Das ist jetzt ganz anders geworden. Der Ton ist, wie gesagt, auch dadurch verschärft worden. Die Nachrichten auch. Und das ist schon ganz anders.
Jetzt schimpfen wir ja gerne über die Politiker, die jetzt dran sind, Schwarz-Rot, die Ampel natürlich. Da hat sich das ja so alles gefühlt entladen, was vielleicht auch schiefläuft, die Unzufriedenheit. Aber wenn wir jetzt mal ehrlich sind, es wurde ja sicherlich auch davor einiges verschlafen oder vielleicht auch falsch gemacht. Jetzt warst du ja zu einer Zeit aktiv, 2011, 12, 13, da lief's ja noch gut. Aber da wurden ja sicherlich auch Sachen vielleicht falsch gemacht oder eben nicht gemacht. Zum Beispiel auch der Atomausstieg damals, was ja heute sehr viele kritisieren und sagen, das war eigentlich so der entscheidende Fehler. Was würdest du denn heute anders machen im Rückblick?
Erst muss man dazu sagen, und das gehört zur Fairness dazu, ich glaube auch die Regierungskoalition damals 2009 bis 2013 und auch schon die davor, hat sehr stark auch von den Reformen von Gerhard Schröder gelebt. Der hat damals echte Reformen noch auf dem Arbeitsmarkt durchgesetzt, die dazu geführt haben, dass wir ein nie dagewesenes Wachstum hatten, starke Wirtschaft hatten und so weiter. Und davon haben dann Nachfolgeregierungen profitiert. Das ist übrigens ein Learning auch für Politiker, dass du zwar gute Dinge machen kannst, aber du wirst, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass du gerade dann nicht davon profitieren wirst politisch, weil du dann nämlich abgewählt wirst. Es geht immer ein Tief. Und das Tief, da gibt's dann die nächste Wahl und du bist dann quasi der Doofe. Das scheint viele dann auch abzuschrecken.
Aber ist das schon mal, sorry, dass ich jetzt zwischengrätsche, ist das nicht die Grundkrankheit? Also Schröder hat die Reform gemacht, hat auf die Mütze bekommen, danach profitiert man davon, dann sagen alle, ah ja, die Merkel macht das ja super, die macht dann nichts und dann gibt's, also das ist doch eigentlich schon absurd, oder?
Ja, es, ne, absurd, es ist, sind die Prinzipien, man muss sich darauf einstellen und die Frage ist dann, was du machen willst. Willst du wiedergewählt werden? Dann machst du es nicht. Willst du was fürs Land erreichen, dann machst du es. So, und er hat es halt gemacht. Mhm. Also jetzt, hinterher hat er ein paar Fehler gemacht, aber nun hat er es damals gemacht und finde, das muss man wenigstens anerkennen. Der hat Dinge gemacht und er hat es übrigens auch gemacht. Ich habe öfter mit ihm mal gesprochen und er hat gesagt, er hat es jetzt nicht gemacht, um dann nicht wiedergewählt zu werden, sondern er wollte halt wiedergewählt werden. Aber die Anerkennung kam da eben nicht, sondern eben die Diskussion. Und man darf auch nicht vergessen, die SPD ist damals im wahrsten Sinne des Wortes gespalten worden. Mhm. Das ist ja die
ja, klar.
Nixberger, er ist stark geworden und insofern hat er einen hohen Preis dafür bezahlt und die Sozialdemokratie insgesamt so. Zu deiner Frage, ich glaube, man hätte, wenn man aussteigt aus der Kernenergie, dann muss man es im Gesamtkonzept denken, das hat man nicht so richtig getan, wenn man sagt, wir brauchen dann erneuerbare Energien, Gaskraftwerke, damals auch noch Kohlekraftwerke. Dann brauchen wir auch die passenden Netze dazu für Netzstabilität. Das muss sozusagen Energiepolitik aus einem Guss sein und Energiepolitik oder überhaupt Wirtschaftspolitik sollte man möglichst wenig mit Ideologien betreiben, sondern mit Sachverstand, mit Fachfragen, mit Zahlen, Daten und Fakten. Weil am Ende kannst du weder gegen die Natur, gegen Energiegesetze noch was gegen auch physikalische Gesetze machen. Und das wird auf Dauer nicht funktionieren. Und man hat dann zu sehr Ideologie reingebracht. Die einen wollten dann diese Energieform, die anderen dann jene. Und im Nachhinein, das haben dann spätere, das war unser Versäumnis, danach gewagt hast, will mich da nicht verdrücken. Und dann spätere Regierungen haben dann viel zu viel Einzelziele vorgegeben. Ich glaube auch Fachleute, wenn man die fragt aus der Energiebranche, viele meiner Kollegen sind in die Energiebranche gegangen, die sagen, das kann man alles erreichen. Das schafft so eine große Industrienation wie Deutschland. Aber man darf die Menschen nicht überlasten. Man darf denen nicht noch vorgeben, Ausstieg aus der Kernenergie, Ausstieg aus Kohle, okay, das sind die großen Ziele. Aber wie diese Ziele erreicht werden, das muss man der Wirtschaft schon selber überlassen. Dann nicht noch vorgeben, das müsst ihr aber erreichen mit so und so viel 1000 oder 100.000 Wärmepumpen, mit so und so viel Isolierung und so weiter. Man muss einige wenige Stellschrauben haben. Die Älteren werden sich erinnern, das ist der Markt, das Produkt und der Preis und der Wettbewerb. Und dann, ich will nicht sagen, die Hälfte des Marktes wird das schon regeln. So einfach ist es dann auch nicht. Aber wenn man die Wirtschaft hätte machen lassen, dann wäre man, glaube ich, jetzt weiter als mit all diesen vielen Regulierungen und in Anführungsstrichen guten Ideen der Politik.
Das ist ja jetzt eigentlich ein ziemlich düsteres Bild, was du zeichnest, weil, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, du hast gesagt, okay, der Atomausstieg war auch zum Teil ideologisch geprägt. Jetzt ist es ja so, wir wählen jetzt dann alle 4 Jahre auf Bundesebene. Politiker werden gewählt, werden das erstmal mit einem schicken Dienstwagen abgeholt, mit einem Fahrer, das Leben ist schön, das hattest auch du alles und man denkt natürlich an die Wiederwahl. Und man hat im Hinterkopf, man sieht es an Gerhard Schröder, wenn ich eine Reform mache, die vielleicht was fürs Land bringt, kann mich das aber meine politische Karriere kosten. Dann muss ja die erste Frage sein, aus meiner Sicht jetzt, wollen Politiker überhaupt Reformen? Das ist das Erste. Und die zweite Frage wäre jetzt mit ein bisschen Abstand. Was könnten denn Maßnahmen sein innerhalb dieses politischen Systems? Keine Angst, Leute, wir wollen nicht die Demokratie abschaffen. Aber was könnten denn so einzelne Tweaks sein, wie man dort gegensteuern kann? Es gibt ja super viele Konzepte. Zum Beispiel, es gibt nur 2 Amtszeiten, dann ist vorbei. Von Schweizer Elemente mit der direkten Demokratie, dass man da ein Korrektiv hat. Was siehst du da für Möglichkeiten?
Also erstmal, man muss erstmal mit den Gegebenheiten leben, bevor man die Spielregeln ändert und gucken, ob es nicht doch geht. Ich glaube, wenn man weiß, dass alle 4 Jahre gewählt wird, dann kann man ja die unangenehmen Dinge, so war es ja früher, zu Anfang machen einer Legislaturperiode und dann sozusagen in dieser berühmten J-Curve, was auch immer, Hockey-Stick, dann geht's halt erst runter, wenn so Reform erstmal sich neu strukturieren muss und finden muss, eine Struktur, und dann geht's danach wieder auf. Und wenn du schlau bist und es gut machst und es auch die Sache hergibt, dann kannst du sozusagen im Aufwärtstrend dann wieder die nächsten Wahlen haben. Das ist nicht so einfach, gerade wenn wir zu Anfang gesagt haben, dass alles viel schneller geht. Umgekehrt ist aber nicht total unmöglich. Ja, also man kann ja auch kleine Reformen machen und dann ist es auch eine Frage der Glaubwürdigkeit. Es gibt auch viele Menschen, die sagen, egal was ihr macht, ja, wir machen das jetzt mal mit, aber tut uns einen Gefallen, haltet mal eine Entscheidung länger durch als nur eine Legislaturperiode. Hm. Das war ja rein die Kartoffeln, raus die Kartoffeln, das war, wie gesagt, Rot-Grün hat Ausstieg aus der Kernenergie beschlossen, dann hat Schwarz-Gelb gesagt, wir steigen wieder ein. Dann kam Fukushima, direkt ein paar Monate später, und dann haben wir gesagt, oh Überraschung, wir steigen wieder aus. Da ist man ja als Normalbürger doch ein bisschen verwirrt. Und das macht es dann eben nicht leichter, weil diese Verwirrung führt dazu, dass die Leute sagen, die Welt ist nicht komplex, wie Politiker gerne mal sagen, wir leben in einer komplexen Welt, sondern für die ist das schlichtweg kompliziert. Und wenn dann jemand kommt in so einer komplizierten Gemengelage und sagt so, ich habe eine ganz einfache Lösung, und wenn ihr die macht, dann wird alles gut, dann glaubt man dem. Und das ist so wie bei Trump, der sagt, der freie Welthandel hat ganz viele Arbeitsplätze vernichtet. Wenn ich den freien Welthandel stoppe, rette ich Arbeitsplätze. Mhm. Das ist so simpel und schlicht, wie es dumm und falsch ist. Aber es,
da kannst du Leute verstehen es. Ja.
Genau, kannst du amerikanischer Präsident mit werden. So, und insofern, glaube ich, muss man gucken als Politiker, dass man seine Botschaften schlicht verpackt. Einfacher verpackt, auch wenn es komplexe Sachverhalte sind, aber mit der Schönheit der Komplexität gewinnst du keine Wähler, verunsicherst die nur. Und dann eben auch Dinge durchsetzt und den Mut hast, auch zu unangenehmen Entscheidungen. Das kann man keinem abnehmen, das ist auch viel leichter gesagt, wenn man nicht mehr in der Politik ist. Aber ich glaube, anders wird eine Demokratie nicht zu retten sein. Also wenn die Menschen sind, die bereit sind, unangenehme Entscheidungen zu treffen und es auch gemeinsam zu machen. Also wenn ich jetzt so eine Koalition angucke, und Einschnitte, wie damals der Gerhard Schröder sie gemacht hat im Sozialsystem, wären heute mit dieser jetzigen Koalition wohl eher nicht möglich, würde ich mal so vom Gefühl her sagen, bei gelegentlichem Lesen der Deutschen Zeitung, was ich dann doch mal nicht mache. Und da muss ich sagen, puh, also wenn das nicht passiert, dann geht das an den Menschen vorbei. Weil die das Gefühl haben, es läuft ungerecht. Die einen sagen, es ist zu wenig, die anderen sagen, die nichts machen, es ist zu viel und so. Jedenfalls würde keiner jetzt sagen, wir haben ein tolles Sozialsystem. So, obwohl es eigentlich ein tolles Sozialsystem ist von den Leistungen im weltweiten Vergleich. So, und das ist das Problem. Und wenn das nicht hinkommt, dann gibt es nicht nur Vertrauensverlust für die einzelnen regierenden Parteien, sondern dann für Politik insgesamt. Hast ja gesehen, ich meine, jetzt sind die Ampelparteien, zwei sind weg, die Grünen und die Liberalen, die sogar ganz aus dem Parlament. Und es ist jetzt nicht besser. Jetzt musst du überlegen, was ist denn bei der nächsten Bundestagswahl? Wenn dann auch Rot und Schwarz das Vertrauen verlieren, da bleibt ja keiner mehr übrig. Oder es bleibt nur einer übrig, um es mal so zu sagen. Oder zwei mit Linkspartei. Und das kannst du nicht wollen.
Vielleicht mal zum Verständnis. Ich würde gerne auch das gerne mal aufnehmen mit den Lösungen, was man verbessern könnte, weil ich bin auch ein großer Fan davon, dass man einfach mehr darauf setzt, ja. Wenn man mit Leuten spricht, die sagen auch, in der Schweiz läuft's besser, weil da gibt's jetzt nicht so den Berufspolitiker, sondern da können wir gleich vielleicht auch noch drüber sprechen, was die Schweiz besser macht oder was wir besser machen können. Lass uns mal kurz bleiben, als du voll mitgemischt hast, weil ich glaube, viele Leute verstehen einfach gerade nicht, was läuft. Weil man hat so das Gefühl, auf der einen Seite, eigentlich wissen wir alle, was schief läuft, eigentlich wissen wir alle, was man machen müsste, und die Politiker machen's nicht. Gehen wir mal zurück, damals Atomausstieg. Es ist ja ein offenes Geheimnis, warum Merkel das gemacht hat, weil sie Angst hatte damals, ja, wenn wir das nicht machen, wählen alle die Grünen. Jetzt mal vereinfacht gesagt, wie kann man sich das damals vorstellen? Merkel sagt dann so, wir müssen das machen, ihr seid mit dabei und denkt ihr euch eigentlich alle, boah, puh, weiß ich jetzt nicht, und dann macht man es irgendwie trotzdem gegen die Überzeugung, oder es gibt dann, man gibt das und kriegt dann im Gegenzug was anderes. Also wie kann man sich das vorstellen? Weil die Leute verstehen es, glaube ich, einfach oft nicht.
Also bei der Kernenergie, da habe ich ja oft und lange mit ihr drüber gesprochen, da würde ich mal sagen, das war jetzt nicht die Angst vor den Grünen, so schlicht war sie zum Glück nicht, sondern sie hat zwei Entscheidungen, glaube ich, sehr spontan getroffen. Das war einmal die Entscheidung Ausstieg aus der Kernenergie, übrigens gemeinsam mit Guido Westerwelle damals, und das zweite war eben die berühmte Flüchtlingsfrage, ohne über dann die weiteren Konsequenzen nachzudenken, was bedeutet das für eine große Volkswirtschaft, wenn du plötzlich aus der Hauptgrundlastträger aussteigst. So, aber sie hat sich damals geärgert, weil alle Physiker haben gesagt, die Wahrscheinlichkeiten, dass alle 110.000 Jahre, keine Ahnung und so weiter, kommt so, und dann passiert es relativ häufig dann doch, oder Anführungsstriche, dann doch. Und das wäre noch nicht mehr Trost gewesen, dass damit die nächsten 100.000 Jahre jetzt aber Luft. Und sie hat ihm gesagt, man kann es nicht kontrollieren. Das war für sie eben das Ergebnis. Die Fakten sprechen gegen die statistische Wahrscheinlichkeit und alle physikalischen, technischen Behauptungen. Und da ist auch was Wahres dran. Und Ingenieure glauben ja immer, dass sie das alles genau berechnen können, alles super klappt. Und bei der Titanic hat man auch gesagt, sie ist ja unsinkbar und das Ergebnis ist bekannt. Und dann hat sie gesagt, okay, ich will da aussteigen. So, das war ihre Entscheidung, oder gemeinsam mit Guido. Und die haben es gesagt, wir wollen für das Land, glaube ich, eine andere Energieversorgung haben. Und glaube ich, hat man nicht so eine große Entscheidung fürs Land wegen einer Landtagswahl in Baden-Württemberg, die da anstand und die übrigens die Grünen ja trotzdem gewonnen haben, damals mit dem ersten Ministerpräsidenten. Also insofern, das war es nicht. Und nochmal, die Welt ist so komplex, da gehört vieles dazu, wie gesagt, Netzausbau, erneuerbare Energien und dann, also das macht die Leute dann, glaube ich, die sagen, trefft eine Entscheidung, fein, wenn ihr der Meinung seid, ihr seid da mehrfach Leute, dann vertrauen wir euch mal, dass das richtig ist, aber es muss auch funktionieren. Und in der Sekunde, wo es dann nicht mehr funktioniert, dann sagt man sich so, oh, das aber jetzt, also die können es ja auch nicht oder die können es nicht in dem Fall. So, und das ist das, was dann zu Vertrauensverlust dann führt. Und weil du die Schweiz angesprochen hast, die Schweiz hat ja so ein System, da lebt man immer in Kompromissen. Da sind ja auch, gibt's ja nicht Regierung und Opposition, sondern alle Parteien, die im Parlament sind, sind auch im Bundesrat vertreten, je nach Stärke. Das heißt, entweder zwei oder ein Bundesrat, also Minister, so, und die sind da vertreten. Und die treffen, so unterschiedlich die sind, von ganz links bis ganz rechts, gemeinsam eine Entscheidung und halten die dann aber auch durch. Hier, unser System funktioniert anders. Hier könntest du mit einer ganz knappen Entscheidung was umsetzen. Du musst es dann nur machen. Und hier ist es sozusagen nichts Halbes und nichts Ganzes. In der Schweiz weiß man, es ist ein Kompromiss, aber wenn der Kompromiss mal gefasst ist, dann ziehen wir das gemeinsam durch. Und da haben wir auch alle dabei. Da gibt es eigentlich für keinen so einen richtigen Grund, da auszubrechen. Und deswegen werden Entscheidungen getroffen. Die sind dann manchmal lauwarm, weil es Kompromisse sind, aber sie werden getroffen und umgesetzt. Hier werden, weil du dann eine Entweder-Oder-Entscheidung hast, die Entscheidung ganz oft nicht getroffen. Dann blockiert man sich in so einer Koalition. Das ist sozusagen wie halbschwanger, das geht nicht. Entweder du bist schwanger oder bist nicht schwanger. Also entweder du machst so eine Kompromisslösung wie die Schweiz, dann musst du es voll durchziehen, so einen Kompromiss auch durchziehen, wenn dir nur halb gefällt. Aber hier macht man es das Gegenteil. Man macht keinen richtigen Kompromiss, sondern will es eigentlich durchsetzen, aber blockiert sich da und macht einfach gar nichts. Und das Schlimmste, was die Menschen an Politik sehen, ist, dass sie nichts machen. Dass die Probleme spüren jeden Tag auf der Straße. Sei es, dass sie es in der Zeitung lesen von Hartz IV oder das, keine Ahnung, Ausländergewalt, was auch immer. Für die ist das wahrgenommene Wirklichkeit. Für die ist das Wirklichkeit. Und wenn die das Gefühl haben, Politik kümmert sich direkt drum, sondern nur um irgendwelche andere absurden Geschichten, dann kann ich verstehen, dass die frustriert sind. Und dann kann ich dann, und es gilt nicht nur für die ganz normalen Bürger auf der Straße, Lieschen Müller, sondern es gilt auch für den Mittelständler, der sagt, ey, ich habe hier ein Problem. Das Problem ist Bürokratie. Und ihr redet immer von Entbürokratisierung und jedes Mal, wenn ich die Augen aufmache, am nächsten Morgen habe ich mehr und nicht weniger.
Aber vielleicht, um da mal kurz einzuhaken, ich meine, das Thema Bürokratie, da wurde auch schon in deiner Zeit drüber gesprochen. Und damals hieß es auch schon, wir wollen das eindampfen. Seitdem wurde es ja nur noch mehr. Warum? Also so, genau. Auf diesem kleinen Feld.
Super Beispiel. Wir haben mal, als ich in Niedersachsen angefangen habe, da haben wir Christian Wulff und die haben damals die Regierung gestellt und ich war dann nur Fraktionsvorsitzender mit David Engelser. Da haben wir eine ganze Verwaltungsebene, nämlich die Bezirksregierung, abgeschafft. Die gibt's ja noch in vielen Bundesländern, auch in Bayern, glaube ich, noch. So, und eine Verwaltungsebene, das hat gut funktioniert, es hat keinem geschadet. Es hat keiner, den außer die Bezirksregierungspräsidenten, keiner.
Alle Widerstand groß.
Genau, der Widerstand war groß und man hat viele Rufe rum und so. Aber es war kein Nachteil im Bereich Sicherheit, kein Nachteil im Bereich Gewerbeaufsicht, keine Öffnungszeiten, was auch immer. Trotzdem, nachdem die Regierung dann irgendwann nach 10 Jahren dann gewechselt hat, hat man als allererstes wieder so eine Art Bezirksregierung wieder eingeführt. Also an den gleichen Stellen und die 6 oder 4, was da dann später waren. Und dann denke ich, warum? Weil man glaubt, man muss alles kontrollieren. Und die Frage, ob Bürokratie da ist oder nicht, ist nicht eine Frage, ob es jemand gibt, der Gesetze abschafft oder nicht. Die können auch ein Gewicht abschaffen, nicht eine Anzahl. Sondern es ist eine Geisteshaltung. Und wenn du glaubst, dass der Staat der Problemlöser Nummer 1 ist, dann endest du immer da, wo du nicht enden willst. Nämlich bei Gesetze, Verordnungen, Vorschriften, viel Personal, hohe Steuern und Abgaben. Warum? Weil wenn ich sage, der Staat muss einen Podcast machen. Ein Podcast ist gut, der informiert mich, der ist super und wenn es um Finanzen geht, Finanzbildung ist top. Was macht dann ein Politiker? Geh mal hinter mir, der kann ja nichts anderes machen, als sagen, dann mache ich ein Gesetz. Ein Podcast, Aufbau, Durchführungs- und Qualitätssicherungsgesetz. Podcast-Aufbau, PADQSG.
Das klingt sehr deutsch.
So, und ja, das ist klar, bleibt mit Abkürzung. So. Und dann brauchst du ja nicht nur ein Gesetz, sondern du brauchst immer noch Durchführungsvorschriften und Verordnungen. So. Dann habe ich also genau das, was ich nicht will, Bürokratie, ein Gesetz, Vorschriften. Ich muss es ja machen. Ihr macht es jetzt für euch. Wenn ihr es ein Gesetz macht, auf Grundlage von Gesetzen können nur Beamte oder Angestellte im öffentlichen Dienst handeln. Also brauche ich Beamte oder Angestellte im öffentlichen Dienst. Die muss ich bezahlen. Und wovon bezahle ich die? Der Staat, kein Staat der Welt hat Geld, auch nicht die Schweiz, der holt sich das nämlich immer von seinen Bürgerinnen und Bürgern. Das nennt sich dann Steuern oder Abgaben. Und jetzt siehst du, wenn ich glaube, der Staat ist der bessere Podcastmacher, der Problemlöser Nummer eins, dann ende ich da, wo ich nicht enden will. Gesetze, Verordnung, Vorschriften, viel Personal, das muss bezahlt werden, viele Steuern und Abgaben. Das ist die Geisteshaltung. Und jetzt ist das Hauptproblem in Deutschland, dass viele sagen, ja, wir wollen keine Bürokratie, aber irgendwie wollen wir doch einen Staat haben, der die Probleme löst, der darauf aufpasst, dass es keine Risiken gibt, die Risiken minimiert. Und du kannst das nicht machen. Sowas wie Aufbewahrungspflichten zum Beispiel finde ich absurd. Warum musst du physisch mit Papier im Jahre 2025 für 10 Jahre deine Quittung aufbewahren? Das ist doch absurd. Und dann war eine Regierung nach mir, da habe ich mir den Kopf gefasst, da hat der Bundeswirtschaftsminister gesagt, also einer meiner Nachfolger.
Altmaier dann? Oder?
Ja, genau. Gut, dass du das gesagt hast. Du weißt auch, wo ich wieder. Da gab es doch diese Quittungspflicht. Da musst du, also in meinen kühnsten Träumen wäre ich nicht drauf gekommen, dass jemand anders auf so eine bekloppte Idee kommt. Also wirklich. Das, und dann stehst du, in Deutschland gewesen, an der Bäckerei und sagst, ich muss Ihnen das aber jetzt geben. Da kannst du, am Ausgang darfst du es gleich wegwerfen, dann haben sie einen großen Mülleimer hingestellt, aber warum? Also ist es doch.
Vielleicht eine ganz kurze Frage mal zu den Problemen, wie auch immer. Ist das dem Politiker, da gibt es ja auch Unterschiede, ist es dem Politiker bewusst, dass es vielleicht dann, dass man sagt, ja, okay, war irgendwie schon bescheuert, mussten wir machen, aber eigentlich ist es doch furchtbar. Oder jetzt auch Friedrich Merz, ich bin dann ja auch geschockt, wenn dann die Arbeitgeberverbände bei ihm im Kanzleramt waren vor kurzem. Es ist ja klar, dass die Wirtschaft gerade nicht läuft und dann war er von der Schärfe quasi überrascht, wo man sich dann fragt, ne, wie kann man denn da jetzt überrascht sein? Also, dass die Arbeitgeberverbände halt mal sagen, hier, wir brauchen das. Wir wissen doch, es weiß ja jeder Depp, jetzt mal auf gut Deutsch, dass wir ein Rentenproblem haben, dass wir ein Krankenversicherungsproblem haben, dass wir ein Wachstumsproblem haben. Also, da fragt man sich schon, ist es den Politikern bewusst oder lebt man da in der berühmten Blase, dass man sich denkt, naja, mei, so schlimm ist es ja gar nicht.
Also, zu weit gehört dazu, man lebt schon ein bisschen in der Blase. Das ist tatsächlich so, weil wenn du.
Klar, du rennst jetzt nicht jeden Tag auf der Straße rum.
Naja, und selbst wenn du bist, die kannst nur, du es nur hören sagen. Die erzählen dir von den Problemen, dann kriegst du sie intellektuell mit, aber du erlebst die nicht. Und die sind so sauer, weil die den Krams jeden Tag erleben. Die erleben jeden Tag, wo irgendwelche Bürokratien neu auf die zukommen, wo du einen Brief kriegst von irgendeiner Kammer, von irgendeiner Aufsichtsbehörde, die jetzt das und das von dir jetzt nur so verlangen. Und dann sind die nicht nur, intellektuell, das muss ich das auch nochmal sagen, die sind sauer. So, und wenn du als Politiker dann hinfährst und eine Betriebsbesichtigung machst, dann erzählen die das, dann hörst du, das ist auch kein Schild viel, das aber muss ich mir mal angucken. Und deswegen ist der dann überrascht von der Emotionalität, dass die so sauer sind. So, die Zahlen selber, die könntest du ja noch lesen, aber auch das ist ja nur, das ist ja sehr abstrakt. Dann siehst du, das Wachstum runter. Was heißt das, wenn das Wachstum runtergeht? Also jetzt, da stehen ja auch Arbeitsplätze dahinter, stehen Menschen dahinter, Schicksale dahinter und so. Und das kriegen Politiker, muss man
ehrlicherweise sagen. Ist man dann nicht schon falsch? Also ich meine, uns geht's auch gut, aber wir sind trotzdem sauer, dass die Wirtschaft nicht läuft. Also
nicht 20 Stunden, uns geht's auch manchmal gut, aber...
Ja. Naja, aber ich will nur sagen, so, und deswegen die Wucht mit der, ich will es ja nur erklären, ich will es nicht bringen, mit der Wucht, mit der Menschen Änderung wollen, die kommt bei den Politikern nicht an und deswegen darf man sich auch nicht wundern, dass die Wucht, was zu verändern, auch gar nicht ganz so groß ist. Also man fragt sich doch auch jetzt mal in so einer jetzigen Regierung, wenn dann so eine Kommunalwahl in irgendeinem Bundesland ist und das läuft für eine von den beiden Parteien schlechter als für die andere, dann führt das nicht dazu, dass man sagt, oh, jetzt müssen wir beide mal solide Arbeit abliefern, mal was gemeinsam machen, sondern es führt dazu, dass man noch, jetzt muss ich noch mehr meine Position, meine Farbe herausstellen, in der Hoffnung, man gewinnt dann Wähler wieder zurück. Und das ist dann, und dann in mit dieser Zielsetzung blockiert man dann Dinge, weil man sagt, naja, das ist genau meine gegenteilige Partei, da kann ich dem doch keine Zugeständnisse machen. Ich mache nichts zusammen, sondern ich mache jetzt vielmehr das, was ich für richtig halte. Und genau das passiert jetzt. Und die Leute sagen jetzt nicht, toll, dass sich die eine Partei durchgesetzt hat, blockieren, die Erfahrung, die haben wir auch gemacht, sondern die sagen, so ein Mist, jetzt machen die wieder nichts. Und das ist, glaube ich, noch viel schlimmer. Und das ist übrigens eine Denke, wo Politiker, glaube ich, anders ticken als Menschen, die nicht Politiker sind. Und vielleicht kann man das nur erkennen, wenn man mal Politiker war und weiß, wie die ticken. Und jetzt weiß ich, wie man da sitzt, wenn ich selber irgendwelche Formulare ausfüllen muss.
Aber Philipp, das Spannende bei dir ist ja, du warst auf höchster Ebene Politiker und du kennst dich in der Wirtschaft sehr gut aus. Also du kennst beide Seiten. Und eine Organisation will ja wachsen. Wir wollen wachsen mit unserer Organisation hier. Vielleicht will das ja die Politik auch, weil wenn wir die Politik als Organisation verstehen, dann macht ja plötzlich vieles Sinn, dass die Bürokratie immer weiter wächst, weil damit dann auch dieser Staatsapparat wächst. Ist es vielleicht so einfach zu erklären?
Ja, ein bisschen ist es tatsächlich so. Also klar, also es gibt die Menschen, wie die Menschen sind. Also wenn du dann irgendwie, ich sag mal, in der Verwaltung sitzt, dann möchtest du gerne Chef sein. Chef sein bedeutet, einen höheren Dienstrang zu haben. Höherer Dienstrang heißt, du musst bestimmte Anzahl von Leuten haben. Direct Reports gibt's auch in Firmen.
Ja.
Und wenn du die hast, dann bist du eine größere Abteilung und dann kann die größere Abteilung auch einen größeren Chef haben. Und wenn du das bist, findest du es gut. So. Deswegen hast du immer daran Interesse, dass die Abteilung wächst. So. Nicht zwangsweise Unternehmen übrigens. Also Bürokratie gibt's auch in großen Konzernen.
Oh ja.
Oh, hallo. Ja, ja. Und insofern, aber ich will nochmal sagen, aber nochmal, das Hauptproblem ist nicht so sehr diese Frage, dass die Menschen sind, wie die Menschen sind, egal ob Verwaltung oder Unternehmen, aber das Hauptproblem ist wirklich die Geisteshaltung, die dahinter steht. Dass die Leute zunehmend glauben, dass der Staat der Problemlöser Nummer eins ist. Und auch in den USA ist so, die haben den Trump gewählt, weil die glauben, er kann die Probleme lösen.
Ja.
Nicht mehr das System, ja. Nicht mehr die Menschen, nicht mehr die Gesellschaft.
Woher und, kommt das, glaubst du?
Ja, weil am Ende gibt's, weil es erstmal leichter ist zu versprechen als Politiker, ein starker Staat ist leichter zu versprechen als eine starke Gesellschaft. Ein starker Staat, da brauchst du nur ein paar Gesetze und ein paar Beamte dafür. Ja. Starke Gesellschaft, reden wir über 80 Millionen Menschen. So, das ist schwieriger. Da musst du über Bildung gehen und so weiter. So, manche wollen den Weg gehen. Jedenfalls war das früher bei meiner Partei so. Aber es ist halt viel einfacher zu sagen, wir wollen eine staatliche Lösung haben. Und es verfängt auch viel eher. Und man hat es auch gesehen, während der großen Krisen der letzten Jahre, 2008, 2009, Wirtschaftsfinanzkrise, am Ende hat der Staat das Ding gemanagt. Muss man sagen. Ob man es will oder nicht. Bin auch Verfechter der freien Marktwirtschaft. Aber mit der Garantie von Steinbrück und Merkel wurde schon vieles erreicht. So, dann muss man dazu sagen, während der Corona-Krise, da sind Milliarden, hunderte von Milliarden auf europäischer Ebene, auf deutscher Ebene, überall geflossen, hat auch der Staat sozusagen das Heft in die Hand genommen. Und die Trennung, was ist sozusagen Aufgabe des Staates, beim Militär jetzt wieder, und was ist Aufgabe für die Gesellschaft, das verschwimmt. So, und wie gesagt, es ist viel leichter, staatliche Lösungen zu versprechen. Und das ist übrigens ein Trend, den sehen wir auch in der Schweiz. Früher war die Schweiz die Gesellschaft, die Schweizer, die dem Staat immer misstraut haben. Selbst in der Corona-Krise haben die gesagt, nee, wir wollen keine Regelung wie in Deutschland oder in dem Rest Europas. Wir nehmen lieber ein höheres Risiko in Kauf, was sie auch getan haben. Und die haben auch eine höhere Sterbezahlen pro Kopf. Aber sie haben sich das eben nicht, sie hatten kaum Lockdown, schon gar nicht in Schulen und so weiter, also nur ganz kurz. So, die sind da eher nur misstrauisch, aber es nimmt ab. Wenn es problemlos ist, gibt es auch Probleme mit der Rentenversicherung, dann sagen sie, oh, da muss der Staat aber das Gesetz ändern, da müssen wir aber mehr einnehmen und so. Also, dass jemand sagt, Vorsorge, der Finanzpodcast zu sagen, komm, wir erklären den Leuten mal, ist es gar nicht so schlecht, wenn ihr heute das Geld, was ihr da einfach auf Bundesschatzbriefe angelegt habt oder in der Rentenkasse, ist ja alles Kapitalgeld in der Schweiz, das hättet ihr auch in Aktien anlegen können. Da hätte ich eine höhere Rendite erzielt für euch, so. Das erklärt denen keiner. Die Mühe macht sich keiner, sondern die sagen sich, oh klar, war eine staatliche Lösung. Die AHV, das ist die staatliche Altersversorgung da, die wird aufgebläht. Und das klingt viel einfacher. Und dann sagen die Leute, also wenn es so ein Problem ist und man selber hat jetzt auch nicht die Zeit, sich damit jeden Tag auseinandersetzen und da kommt einer und sagt, ich löse euch das, indem ich das so mache und bei diesem so machen spielt der Staat immer eine Rolle, dann machst du es.
Du hast von der Geisteshaltung gesprochen und in Deutschland, ich glaube, da sind wir uns alle einig, wir haben diesen Kontinuitätsfetisch und die deutsche Angst und dann soll es lieber der Staat richten und dann ist es sicher und ich muss mich nicht drum kümmern. Kant würde sagen, das ist die Unmündigkeit, die selbstverschuldete Unmündigkeit. Jetzt du als liberal denkender Mensch, wie machen wir den Freiheitsgedanken wieder sexy?
Ja, also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder es richtet sich so von alleine und rappelt sich hin oder es gibt einen großen Knall, weil es gibt ja leider keinen Reset-Knopf. Ich kann mich nicht hinsetzen, sagen, jetzt machen wir Buff und drücken auf Reset-Knopf. Wir stehen wieder da, wo wir zu Anfang der Gründung der Bundesrepublik standen und jeder ist so voller Aufbruchstimmung und Wirtschaftswunder. Das geht leider nicht. Knall würde ich nicht hoffen. Also hoffe ich, dass da Leute sind, die das Thema wieder aufgreifen, die den Freiheitsgedanken aufgreifen und nicht gleich mit den Risiken anfangen. Sondern einfach sagen, welche Chancen du da hast. Wenn du selbstständig bist, wenn du Unternehmen gründest, da kannst du Erfolg haben, da kannst du reich werden. Das machen viele Leute deswegen auch. Also ich mache es jedenfalls. Also, oder muss auch so stehen, sonst funktioniert es auch nicht. Und wenn du das wieder herausstehst und du kannst es selber machen. Auch die FDP hat versäumt zu sagen, warum sie bestimmte Dinge fordert. Wir haben ja Steuersenkungen nicht gefordert, damit wir den Menschen sagen, also wenn ihr uns wählt, habt ihr mehr Geld. Das war leider die Verkürzung von mehr Netto vom Brutto damals. Mhm. Ja? Sondern die Idee, die dahinter steht, eine liberale Idee ist zu sagen, wir wollen euer Steuergeld gar nicht, weil wir als Liberale davon überzeugt sind, dass ihr besser wisst, wofür ihr euer Geld ausgeben wollt, als der Staat. Und das ist, das muss einem auf der Hand liegen. Zumal es einfach Angela Merkel. Oder möchtest du jetzt, dass der Friedrich Merz oder der Jens Spahn, der ist für den Haushalt zuständig als Fraktionsvorsitzender, dass der dir dein Geld wegnimmt und dann dein vorheriges Geld ausgibt für irgendwelche Sachen, die er für richtig hält. Nicht du, sondern die er für richtig hält. Finde ich doof. Ist Unfreiheit. Weil andere für dich dann entscheiden. Und das ist die Botschaft eigentlich, warum soll man die Steuern senken? Nicht damit die Leute mehr Geld haben zum Verjuchsen und für die nächste Kreuzfahrt, sondern eigentlich für zwei Dinge. Erstens, weil wir glauben, ihr wisst besser, was damit umzugehen. Und zweitens, wenn du eine Reform der Sozialsysteme willst, aus ordnungspolitischer Sicht, nehmen wir mal an, Kapitaldeckung. Dann brauchen die Menschen aber auch erstmal Kapital, was sie dann in ihre Inflation reinstecken können. Und das Netto vom Brutto ist nicht für die nächste Kreuzfahrt, ich sag's nochmal, oder Urlaubsreise, was auch immer, sondern das Netto vom Brutto ist für deine Altersversorgung, damit du selber entscheiden kannst, wo leg ich's an. Aber es ist mir immer noch lieber, du entscheidest, wo ich mein Geld anlege, oder du, ich entscheide, wo ich mein Geld anlege für meine Rente, als wenn ich das in eine Rentenkasse gebe, und die entscheidet. Und das Witzige ist ja, und ihr wisst das natürlich, aber die meisten eurer Hörerinnen und Hörer wissen es auch nicht, weil es die wenigsten in Deutschland wissen, die Rentenkasse legt es ja noch nicht mal an. Es ist ja keine Kapitaldeckung, es ist ein Umlagesystem. Sie gibt das sofort 1:1 aus, das, was sie einnimmt, morgen für die Rente in anderen. Weil man sich nach dem Zweiten Weltkrieg gesagt hat, wir können kein Kapital anschäufen, also müssen wir einen anderen Weg gehen und haben ein Umlagesystem gemacht.
Ja gut, und damals hieß es noch, Kinder kriegt man immer, das ist ja auch
so. So, genau. Und jetzt gesehen,
Problem.
Genau, die demografische Entwicklung ist anders geworden. Und jetzt hat man plötzlich ein Problem, an das man nie gedacht hat. Und als man das in den 90er Jahren gesehen hat, das war die Auseinandersetzung mit damals Norbert Blüm, der war damals Sozialminister und für die Rente zuständig, der hat noch plakatiert, die Rente ist sicher. Und dann haben wir, die jungen Liberalen, einen neuen Generationenvertrag gefordert. Und da sind wir ja fast verhauen worden, war nach dem Motto, ihr seid aber unsolidarisch zu der eigenen. Die haben gesagt, wir sind nicht unsolidarisch zu der, sondern wir fordern genauso Solidarität für unsere Generation ein. Da gibt's eine Sandwich-Generation, die muss für die jetzigen Rentner mitbezahlen, im Umlageverfahren, braucht aber Geld, um für eigene Eigenversorgung langsam auf Kapitaldeckung umzubauen. So wie sie in der Schweiz ist. Die Rente ist dort kapitalgedeckt.
Also wir wissen es seit 30 Jahren und es ist, man kann sagen, nichts passiert, oder?
Nee, weil du dann mit so komischen Sachen, also ich meine, ich bin kein Parteipolitiker mehr und ich habe gute Freunde in allen Parteien, aber wenn dann, ich bin dann schon enttäuscht, wenn dann die FDP sowas wie eine Aktienrente fordert und dann mit den dümmsten Argumenten und ideologischen Argumenten dagegen argumentiert wird. Das ist ja nicht, dass wir die gesamte Rente umstellen auf Aktien. Würde übrigens keine Rentenkasse machen, keine der Welt, aber einen kleinen Teil mit dazu, der sogar relativ renditenstark ist, und über alles durchaus Vorteile bringt, dass man das nicht zulässt, dass Deutschland dazu nicht in der Lage ist.
Ja, und vor allem, wenn man sagt, das ist gut, ja genau das, was wenn, uns auch und ja, die Zuhörer viele
und da glaube ich, weil es kann erklären, weil die Aufklärung, bin ich ein großer Fan, die FDP insgesamt als Philosophie dafür, die lebt davon, dass sie Dinge erklärt. Du hast aber in der heutigen Landschaft ja keine Zeit mehr, das zu erklären. Und dann sagt einer, aber Aktien, da kann dein ganzes Geld weg sein. Das stimmt, aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, kommt auch an, welche Aktien du nimmst. Und man kann am Ende, wie gesagt, wenn man es klug macht, oder noch nicht mal so richtig klug macht, sondern stabil macht, dann hat man auch eine solide Altersversorgung noch zu. Ich verstehe es nicht, warum das keiner erklärt.
Ja, das Problem ist, die Linkspartei macht ja genau solchen Schrott. Also die plakatieren das ja sogar. Genau. Hier zocken mit der Rente und so, das ist ja das Problem. Ja,
okay, und auf der anderen Seite sagen sie, die Reichen werden immer reicher. Warum werden sie? Okay, das ist dann... ich meine, es wird ja noch bescheuerter, denn beim Thema Rente. Es gibt Länder, demokratische Länder, denen wir sehr nahe stehen, Dänemark, Norwegen, Schweden, USA,
Polen,
die machen ja genau solche Reformen. Also der norwegische Staatsfonds ist ja gut, die haben einen unfairen Vorteil. Das ist ja das beste Beispiel, wie man es machen kann. Man muss es nicht sich selbst schlecht neu ausdenken, sondern einfach nur gut kopieren. Warum kriegen wir nicht mal das hin? Und da muss man es auch nicht groß erklären. Man kann einfach sagen, norwegischer Staatsfonds, so machen wir es, fertig ist. Nicht mal mehr das kriegen wir hin.
Ja, also ich war ja mal Arzt. So, und dann ist es so, und ich frage mich, warum mit einer Politik? Jetzt will ich mal sagen, warum Ärzte eigentlich ganz gut in der Politik sind, sein sollten, von Lauterbach mal abgesehen. Ja, aber Ärzte. Also, wenn ein dicker Mann zu dir kommt, aber Herr Doktor, bin ich zu dick, dann kannst du dem voll knallhart die Wahrheit an den Kopf ballern und sagen, ja, du bist nicht nur zu dick, sondern du bist zu fett. Wenn du nicht sofort mit der weniger Essen, mehr Sportdiät anfängst, dann wirst du demnächst sterben. Ich sage euch, der kommt nie wieder, der Patient. Das ist wie ein scheues Reh. Ein Schuss, für immer verschreckt. So, die Alternative wäre, das kommt der Mann zu dir und du sagst, du gibst zumindest Hinweise auf bestehende Probleme. Du sagst, oh, ob du zu dick bist, weiß ich nicht ganz genau, zumindest bist du zu klein für dein Gewicht. So, dann ist schon mal der Ton gesetzt. Und dann weiß ich, okay, aber mach dir keine Sorgen, gemeinsam werden wir jetzt einen Diätplan aufstellen. muss dir leider sagen, die Diät wird hart, unangenehm und auch ein bisschen länger dauern. Aber ein bisschen abgenutzt wegen Merkel. Gemeinsam können wir das schaffen.
Mhm.
Wenn du ein guter Arzt bist, dann vertraut dir der Patient und macht mit dir auch so eine scheiß Diät. Sagen wir, wie es ist. So. Und jetzt frage ich dich im übertragenen Sinne, wer vertraut heute noch Politikern und Politikern in Deutschland, dass die erstens einen Plan haben, also einen Diätplan, und dass die den dann auch gemeinsam mit dir umsetzen? So. Das Bild, was die momentan abgeben und auch die Regierung davor, und da ist auch eher eine politische Klasse als eine politische Partei mit gemeint, war jetzt nicht so, dass man denen vertraut. Und leider ist das auch so, die, denen man noch vertrauen könnte, jedenfalls aus meiner Sicht, die werden dann quasi ganz bewusst angegriffen, dass man denen gerade nicht vertrauen kann. Also die zocken zum Beispiel mit eurem Geld. Macht da bloß nicht mit denen eine Reform, weil dann ist euer Geld weg. So, und das verfängt natürlich auch.
Aber,
und das ist,
aber weißt du warum? Ich glaube, ich kann's dir sagen. Ich hoffe, ich klaue dir jetzt nicht eine Frage, weil du hast gesagt, du würdest gern fragen, warum werdet ihr denn eigentlich alle cool, sobald ihr raus seid aus der Politik? Man sieht's bei Ricarda Lang. Sigmar Gabriel ist ein Beispiel. Ich fand ihn früher super unsympathisch. Mittlerweile finde ich den super, wenn der in Podcasts auftritt. Du hast, nicht falsch verstanden, du hast früher auch ein bisschen steif gewirkt, gut, da warst du ein bisschen jünger. Also man hat das Gefühl, jeder Politiker ist so gefangen in einer Rolle, wird da vielleicht reingedrückt von Erwartungen, von der Partei, wie auch immer. Und die Linkspartei ist das beste Beispiel. Es gibt wahrscheinlich in der Linkspartei einige, die Aktien haben und dann vorne rum aber erzählen müssen, weil es ja Parteilinie ist, oh, das ist aber ganz gefährlich. Also das ist, glaube ich, das Problem, dass man das Gefühl hat, viele Politiker spielen in gewisser Weise eine Rolle oder müssen eine Rolle spielen. Und das ist die Frage, warum schaffen wir es nicht, dass ihr einfach so sein könnt, wie ihr seid und einfach, ja also
genau, weil du,
man hat teilweise das Gefühl, es ist ein Theater, das aufgeführt wird und man muss dann das sagen, was die Partei sagt und der hier hat Angst, dass er was Falsches sagt, dann steht es morgen wieder in der Presse. Also das ist doch schon ein großes Problem, oder? Ich glaube, dass die Leute immer das Gefühl haben, also eigentlich ist es ein großes Theater, was da
aufkommt. Ja, deswegen kannst du dir, also warum kann man dir nicht vertrauen, den aktiven Politikerinnen und Politikern?
Du redest ja jetzt auch anders.
Ja, weil ich, ja genau. Das ist, ja. Und da, mein Vater hat mich alleine großgezogen und ist jetzt schon lange gestorben, aber wenn ich bei ihm zu Hause war, dann hat er dann irgendwann mal gesagt, Philipp, du bist jetzt seit einer Stunde hier. Du weißt schon, dass ich dein Vater bin und du mein Sohn und du redest hier wie ein Politiker.
Hm.
Du bist eine Stunde zu Hause. Du kannst auch ganz normal reden, so wie früher. Und dann denkst du, oh Gott, ja, eigentlich stimmt das ja auch. Du bist so drin, ist übrigens nicht nur so bei Politikern, also das ist auch bei allen Berufen so. Ärzte reden wie Ärzte, Anwälte wie Anwälte und
gut, das
Automanager
stimmt.
Reden wie Automanager. So. Und da reden Politiker halt eben auch wie Politiker, aber das ist leider falsch. So. Und der Punkt ist, der Druck, den du beschrieben hast, du musst dir die auch mal angucken, wenn die in der Politik sind. Und die stehen ja so unter Druck, weil jedes Mal, also Gabriel zum Beispiel gesagt, also die hast du Berater, die sagen, also ziehen sie sich immer, wenn sie in der Talkshow sitzen, lange Socken an. Weil es gibt nichts hässlicheres in Talkshows als nackte Männerbeine. So, wenn die Beine übereinander schlagen, so das.
Ja.
Und dann, du hast dann so viele Dinge, was du sagen darfst, wie du dich bewegen darfst, was du nicht machen darfst, wie du die Hände halten darfst und so weiter. So, selbst wenn du schnell denken kannst, dann wird das echt viel und dann bist du verkrampft und du bist vor allem eins nicht mehr, du bist nicht mehr authentisch. Ich glaube, der Gabriel, die Lang, weiß ich nicht, mag ich immer noch nicht übrigens, aber so, die sind wenigstens authentisch, wenn sie außerhalb der Politik sind, weil du gar nicht authentisch sein darfst. Was ist der Erfolg von dem Trump? Ja. Der ist so, wie er ist. Der verstellt sich nicht. Im Gegenteil, wenn man versucht, also wenn der jetzt, wenn die Berater sagen in der Talkshow, ja, mach das nicht so, oh, das darfst du nicht sagen, das kommt in der Wählergruppe falsch an. Das ist ihm sehr egal. Er macht das extra. Ja. Ich bin so und find's cool. Ja. Und dann ist ihm auch egal. Das musst du allerdings aushalten. Das hat keiner von uns geschafft bisher. Und das muss man ein Stück weit bewundern, weil, aber muss man Respekt zollen zumindest. Das mal auszuhalten.
Ja.
Das funktioniert nämlich nicht erstmal. Erstmal sagst du, ja, eigentlich musst du das mal aushalten, dass du einen schlechten Artikel hast und danach dann, so. Das funktioniert nicht, sondern die Medien schießen so lange, die schießen ja jetzt auch noch so. Aber ihm ist das wirklich egal. Übrigens auch, weil das seinen Wählerinnen und Wählern egal ist. In Deutschland sind wir noch nicht so weit, dass wir so einen Politiker akzeptieren würden.
Aber glaubst du das wirklich? Also haben wir ein Medienproblem? Weil natürlich der Politiker sieht die Medien, aber glaubst du nicht, dass es beim Wähler dann, der jetzt vielleicht nicht so laut ist, dass der nicht genau das begrüßen würde? Weil wir sehen ja, wie gesagt, mit Trump,
ja,
dann der andere rennt mit der Kettensäge durch Argentinien. Genau. Also da gibt's doch jetzt genug Vorbilder, wo man sieht, okay, das funktioniert. Deswegen sollte man ja, und das Einzige, was ich dann sehe in Deutschland, dann wird es quasi eins zu eins billig kopiert. Und das ist ja auch wieder der Fehler, sagen, ah, der Milei, jetzt hol ihm auch eine Kettensäge, sondern einfach normal sein, wie du sagst. Aber selbst das scheint ja schon zu viel zu sein. Dass man Druck hat, das ist klar, aber mittlerweile müsste man es ja verstanden haben, dass es so nicht funktioniert.
Genau. Es ist aber so, ich glaube, die Wähler sind weiter an der Stelle als die Politiker. Die Politiker denken noch in Kategorien von vor 10 Jahren, an der Zeit, in der ich ausgestiegen bin, dass die so sein müssen, wie sie jetzt sind. So, und den Wähler und Wähler ist das eigentlich scheißegal. Das sind so, ist so eine Art Political Correctness, die wir uns selber auferlegt haben. Das darfst du, das darfst du nicht und so weiter. Und die Wähler funktionieren so gar nicht. Die haben vielleicht mal so funktioniert, deswegen sind solche Regeln entstanden. Die sind ja nicht entstanden, weil wir total bekloppt sind und uns das mal ausgedacht haben, sondern die sind so entstanden, weil eben früher haben die Leute gewählt in den USA, wenn du eine Beziehung hattest zu einem 16-Jährigen oder was, dann hast du halt Ärger gekriegt. So, und dann haben die Leute dich nicht gewählt. Nicht nur die Evangelikalen nicht, sondern keiner nicht mehr gewählt in den USA. So, das ist ihnen jetzt scheißegal. Weil der Druck bei denen so groß ist, dass sie sagen, von diesen ganzen etablierten Politikern, die all das hergegeben haben, was wir von denen wollten, die waren geschniegelt, die haben in Harvard studiert, die haben mehrere Doktorarbeiten gab, was auch immer, die war toll nach alten Kategorien, aber sie haben am Ende nicht geliefert. Jetzt probieren wir es nochmal mit denen, die authentisch sind. Mhm. So. Und kannst du sagen, was du willst. Wenn du dich nicht an solche Regeln hältst, wie du dich gibst, wie du redest, wie du auftrittst, was für Krawatten du trägst und so weiter, dann halten die sich auch nicht an die klassischen politischen Regeln, was du darfst, in Anführungsstrichen als Politiker, und was du nicht darfst. Der macht das einfach. Und der hat das, was die Leute so lange vermisst haben, auf Neudeutsch, Impact. Der setzt Dinge um.
Ja,
also wenn ich Termin hatte mit irgendwelchen Ministern, dann haben wir uns gegenüber gesessen und dann auch Probleme mit chinesischen Ministern. Dann gucken wir uns an, dann lese ich auf dem Zettel vor, welche Probleme Deutschland hat. Er sagt vor, wie China darauf reagiert und umgekehrt. Und dann überreichen wir uns hinterher Geschenke. Ich darf das sagen, also man schüttelt sich die Hand und lächelt. So, und dann geht's auseinander und nichts ist passiert. Der Trump sagt, bevor ich mich mit den Chinesen an einen Tisch setze, erste Legislaturperiode von ihm, erstmal 200 Milliarden Strafzölle. 200 Milliarden. Das ist mancher sein ganzes Erspartes, auch von euren Hörern und Hörern. Und dann haben die gesagt, oh ja, ja dann 200 Milliarden, wie können wir das umgehen? Und dann haben die gesagt, ach, diese Joint-Venture-Pflicht für amerikanische Unternehmen, in bestimmten Branchen schaffen wir die mal ab. Und dann haben die gesagt, das klingt gut, jetzt können wir reden. Und es gab keine 200 Milliarden, ich weiß nicht ganz so viel, und er hat was erreicht. Der hat einfach Impact gehabt. Und das finden die Leute gut, während alle anderen scheinbar nur quatschen. Und ganz schlimm ist, wenn du auf europäische Ebene kommst und dich mit denen unterhältst, die haben auch so einen europäischen Sprech, und dann sagen die immer auch, was sie alles gemacht haben. Das ist aber richtig, alles richtig, was die machen, und das ist auch tolle Sachen, die gemacht haben, aber wenn du es nicht spürst, dann ist das wie mit den Beschwerden bei den Politikern, die spüren es nicht, also verstehen sie es irgendwie doch nicht. Mhm. Und so ist das mit den europäischen Sachen, wir spüren nicht, was die machen, also verstehen wir es nicht. So, und das ist der Unterschied, und ich glaube, da reden die echt aneinander vorbei. Und es muss sich eine Art von Politikern was ändern, weil ich glaube, die Wähler und Wähler sind an der Stelle im positiven Sinne weiter als die Menschen. Selbst bei der AfD, spreche ich es mal an, die Weidel, die ist doch vom gesamten Lebensentwurf das Gegenteil von dem, was ich mal erwartet, was ein AfD-Wähler erwarten würde von seiner Politiker. Er ist eine Frau, dann ist sie noch mit einer anderen Frau verheiratet, hat aber das Kind und so weiter. Also alles das, was man so denkt, passt irgendwie nicht so. Und trotzdem wird die gewählt und ist die da in der Szene der Star. Warum? Weil denen das scheißegal ist. Wo wir früher dachten, aber der Lebensentwurf spielt doch schon eine Rolle, ob wir gewählt werden wollen oder nicht. Und bei Guido Westerwelle hat das übrigens noch eine Rolle gespielt, würde ich mal behaupten. Leider eine negative. Aber jetzt ist das nicht so. Die Leute sind so verzweifelt, dass denen wichtiger ist, dass die Leute was haben, was umgesetzt wird nach deren Wissen. Und Vertrauen kommt nur dadurch zustande, indem du sagst, was du machen willst vor der Wahl, indem du das machst, was du vor der Wahl gesagt hast, auch nach der Wahl, 1:1, und hinterher muss es funktionieren. Und nicht einmal, zweimal, sondern 10-mal, dann vertrauen dir die Leute. Und so witzig das klingt, die sind authentisch.
Ja.
Und deswegen vertraut man denen. Die sind authentisch doof, aber authentisch. Und dann zählt authentisch eben mehr.
Ich glaube, sie sind jetzt noch authentisch, weil sie keinen Track Record haben. Und das ist positiv.
Ja.
Weil die etablierten Parteien haben in den letzten, sagen wir mal, 20 Jahren einen so horrend schlechten Track Record. Jetzt jüngst März mit der Schuldenbombe. Es gibt tausende von Beispielen. Die AfD hat das nicht. Und wenn ich jetzt als Wähler ganz objektiv drauf sehe, der hat schon gelogen, der hat gelogen, der hat gelogen, und die AfD, ja, die hat noch nicht gelogen, weil sie noch nicht in der Verantwortung war. Und dann ist die Wahl relativ leicht für viele.
Ja, und genau. Und was sich übrigens leider nicht geändert hat, ist, dass die Leute sozusagen, die Wahrheit wird oft festgemacht an Symbolen.
Ja.
Also jetzt sagt man, wir hätten gerne das Symbol, dass es mehr Zurückweisung an der Grenze gibt. Die gibt's nicht. Also heißt es, wir werden überschwemmt von Ausländern. So ist die Wahrnehmung, ob das nun von den Zahlen her ist oder nicht. So. Und nochmal, der Trump hat ja auch nicht geliefert von dem, was er versprochen hat. Aber er hat bestimmte Symbole gesetzt, die er versprochen hat. Und damit haben wir das Gefühl, jawohl, der hat eine Mauer versprochen. Die hat er gebaut. Und der hat dieses und jenes gemacht. Also lügt er nicht, sondern der hat was erreicht. Dass er das Problem auch nicht gelöst hat, das steht auf dem Zeitungspapier. Aber wie gesagt, du hast das Problem vorher gar nicht so richtig erlebt, sondern nur davon gehört. Und dann war es für dich dein erlebtes Gefühl, aber auch Wirklichkeit. Und er hat es dann eben quasi die virtuelle Wirklichkeit auch virtuell gelöst und alle sind glücklich und zufrieden. Das echte Problem ist nicht gelöst und er bleibt für die nächste Generation hängen. Aber trotzdem erklärt das zumindest, warum es momentan so ist, wie es ist.
Vielleicht wollen wir auf eine Metaebene gehen, beziehungsweise auch mal deine spannenden Tätigkeiten hier ein bisschen einbinden. Du bist ja sehr oft in Vietnam, bist auch Aufsichtsrat einer, ist das sogar die größte vietnamesische Airline. Jetzt war ich auch letztes Jahr in Vietnam, wir haben vorher noch ganz kurz darüber gesprochen, Ho Chi Minh City, da merkt man, das pulsiert, da ist es noch sehr, sehr wild. Ich glaube, das ist noch lange nicht auf deutschem Niveau, aber man merkt, das ist so im Aufbruch. Da ist hohe Motivation da, da haben die Leute richtig Bock und da tut sich was. Jetzt muss man aber natürlich sagen, Vietnam kommt von einem viel niedrigeren Niveau, kommt aus dem, ja, ist ja offiziell immer noch kommunistisch, aber sehr kapitalistisch teilweise auch mittlerweile, sehr, sehr erfolgreich, sehr viel Wachstum hinter sich schon. Jetzt kommen die aber von niedrigem Niveau. Wir kommen von hohem Niveau. Ist es normal, wenn man sozusagen was zu verlieren hat? Vietnam hat vielleicht was zu gewinnen, Deutschland hat was zu verlieren. Ist das auch a priori schon eine Katastrophe, weil was macht man, wenn man was zu verlieren hat? Man wird vorsichtig, man wird ängstlich. Man sagt, wo ist der Staat, damit er uns quasi das schützt, was wir erreicht haben? Wie können wir das verteidigen? Wie kommen wir raus aus dieser Falle? Also was können wir vor allem von Vietnam lernen?
Ja, wenn man wissen will, wo ein Land hingeht, dann muss man sich immer die Mittelschicht angucken. Und in Deutschland fühlt sich die Mittelschicht verlassen, deswegen ist die Mittelschicht frustriert und hat Abstiegsängste. Und deswegen ist die Stimmung so in Deutschland so, wie sie ist.
Und die zahlt ja auch wie...
Genau, und immer die Zahlen sind
übrigens auch so.
Genau, also die sagen sich halt auch, kommen gleich zu Vietnam, es wird so viel in den Medien geredet und die Politik hat so viel gemacht, auch die Ampel. Aber für den unternehmerischen Mittelstand und für die gesellschaftliche Mittelschicht wurde nicht nur nichts getan, sondern es wurde auch nicht drüber gesprochen. Und Vater, Mutter, zwei Kinder, die gucken in die Zeitung und sagen sich, ey, ich kann hier so viel lesen und toll, jetzt könnten theoretisch meine Kinder jedes Jahr das Geschlecht wechseln. Aber ganz ehrlich, wer kümmert sich um meine Sorgen? Wo kriege ich eine Wohnung für mein Kind, wenn das mal studieren will? Das ist vielleicht wichtiger für mein Kind, als jedes Jahr das Geschlecht zu wechseln. Das ist alles fein, das kann man alles machen, das will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Aber das ist sozusagen die Kür zu der Pflicht. Und die Pflicht ist auch für die ganz normalen Menschen eben für die Mittelschicht was zu machen und denen die Abschiedsängste zu nehmen und nicht die Frage, wie das so. Also deren Probleme zu lösen. So, das ist nicht passiert, deswegen ist die Stimmung hier so, wie sie ist. In Vietnam ist das ganz anders. Die haben 100 Millionen Menschen, Durchschnittsalter 33, also schon viel jünger. Und dann haben die einen Hunger. Die haben ein Wachstumsversprechen, die haben ein Wohlstandsversprechen. Und der Staat, der unterstützt sie bei ihrem eigenen Wachstumstraum und Lebenstraum.
Inwiefern
und blockiert
dann?
Ihn nicht. Er lässt sie machen. Er gibt ihnen, Achtung, jetzt kommt das Wort, Freiheit. Man darf ihn nicht vergessen, du hast recht gesagt, das ist immer noch eine sozialistische Volksrepublik und man darf sie nicht täuschen. Das ist ein Einparteiensystem. Die Partei hat die absolute Macht in diesem System. Und es ist gar nicht so anders als China. Mit dem Unterschied, in China gibt es nur noch einen. In Vietnam gibt es zwischen der Partei, der Regierung, dem Parlament so eine Art Checks and Balance. So. Trotzdem erlauben die ihren Mittelständern, ihrer Mittelschicht, ein Unternehmen zu gründen, Eigentum zu haben, Erfolg zu haben, Profite zu machen, Gewinne zu machen für sich und ihre Familie.
Böse.
Ja, böse. Sie schaffen Arbeitsplätze. Sie schaffen Wachstum. Die hatten in den letzten Jahren echtes Wachstum, Bevölkerungswachstum rausgerechnet. 5-6%, immer in den Jahren. Dieses Jahr streben sie 7-8 an. So. Sie machen das, finde ich, sehr strategisch. Sie gucken sich genau an, was hat in anderen Ländern funktioniert, was hat nicht funktioniert, was waren Fehler in anderen Ländern. Zum Beispiel, als es in der Sowjetunion dann und in China nach den jeweiligen Änderungen große Oligarchen gab, haben gesagt, das wollen wir nicht so gerne. Und hat das dann verhindert. Privatisierung ist man anders als in der Sowjetunion, dann später Russland, sehr vorsichtig gewesen. Deswegen gibt es in jetzt Russland als Nachfolger der Sowjetunion sehr viele Oligarchen. Die gibt es in der Form so in Vietnam nicht, die sich das Staatsunternehmen unter den Nagel gerissen haben, weil die gar nicht privatisieren. Noch nicht. Ganz langsam. Da sind wir bei. Und all solche Fragen. Energieversorgung. Die haben sich angeguckt, okay, China und Indien haben den Fehler gemacht. Sie haben sehr auf Kohle gesetzt. Deswegen riecht man das ja auch, wenn man in Indien landet. Und lass uns da gleich mal ins erneuerbare Zeitalter springen, also in Energien, und versuchen jetzt irgendwie das auszugleichen mit Netzen, Gas. Das ist jetzt nicht alles ideal, so ist es nicht, aber sie schaffen es. Und die junge Generation und die Mittelschicht möchte was schaffen, obwohl sie nicht nur gegen Bürokratie zu kämpfen hat, da ist der Sozialismus auch relativ stark drin, sondern auch, anders als bei uns, gegen Korruption. Das wird jetzt auch so gedacht, gemeinsam mit der Regierung. So, und das finde ich schon faszinierend. Und die Regierung hat geliefert, völlig unbeachtet von uns, haben sie auch eine ganze Ebene abgeschafft, aber nicht nur in einem Bundesland, sondern vietnamweit. Distrikte, die gab es früher, das waren Stadtteile, aber auch in den einzelnen Provinzen, ganz abgeschafft. Sie haben die Ministerien reduziert von gut 19 auf 14 und sie haben verschiedene Behörden völlig abgeschafft und Ministerien zusammengelegt. Sie haben in den letzten 3 Monaten 250.000 Beamte und Angestellte entlassen oder in Vorruhestand geschickt. 250.000. Das ist meine Verwaltung.
Aber bei uns, über die redet keiner.
Aber bei uns redet was los. Und jetzt habe ich mal sozusagen als euer Kollege, als journalistisch gerade, ob nicht der Chef der deutschen Auslandshandelskammer, einen Artikel schreiben möchte, wie er eigentlich als Vertreter der deutschen Investoren in Vietnam eigentlich diese Reform bewertet. Hat das was gebracht? Sind Verfahren schneller geworden oder ist das nur Show? Also er selber ist jetzt schon nach der Kürze der Zeit beeindruckt, aber warten wir es mal ab. Ich will damit nur sagen, es passiert so viel in der Welt und wir sind die alte Welt, die verschlafen ist, die quasi jetzt von dem lebt, was die Generation davor geschaffen hat und nichts Neues schafft, aber auch der jetzigen jungen Generation die Möglichkeit nimmt, was Neues zu schaffen. Und bei denen ist es anders. Das mag sein, sie kommen von einem unteren Niveau, aber sie machen es auch möglich. Und eigentlich müsste man auch denken, wenn wir auf einem höheren Niveau sind, dann kann man noch weiter steigern eigentlich und noch viel mehr machen, aber das machen wir nicht. Und zu glauben, den Vorsprung, den wir jetzt uns erarbeitet haben oder unsere Vorgängergeneration, der ist für alle Ewigkeiten in den Stein gemeißelt, ist ein Trugschluss.
Da ist ja schon so viel weg davon.
Du kannst ja liefern, in Vietnam, ich mache Datacenter für eine große Firma in Luxemburg. Und die machen zum Beispiel Datacenter für die EU-Kommission in Luxemburg, die speichern. Und haben mir gerade ein Datacenter in Vietnam angeguckt. Das ist 1000-mal moderner, mal nicht nur die Chipsets selber, auch von der Design, Struktur, Architektur und so weiter. Das ist quasi unser Job. Es ist unglaublich. Und die schießen aus dem Boden raus und sie akzeptieren eben, dass man im Zeitalter der vierten industriellen Revolution, da kann man halt leapfroggen, da musst du nicht durchgehen durch alle anderen Reformen und industriellen Revolutionen von 1 bis 3, bevor du mit 4 anfangen kannst, sondern du kannst sofort leapfroggen, wie die das so schön sagen, also in das Zeitalter der Digitalisierung springen und du brauchst nur einen Computer, Breitbandanbindung und eine gute Idee. Und da brauchst du nicht ein Schienennetz, da brauchst du nicht 100 Jahre lang Erfahrung im Automobilbau, sondern das kannst du auch so machen. Übrigens bauen die auch Autos in Vietnam. Oder besser gesagt, schlauerweise
Windfast.
Ja. Sie bauen die in den USA, ja, schlauer, wegen der Zölle. Aber sie können halt sehr schnell lernen. Und es ist ja nicht nur Vietnam, sondern die gesamten ASEAN sind größer als die Europäische Union, älter als die Europäische Union übrigens. Und viel stärker und viel schneller im Wachstum. Und die werden uns eines Tages überholen. Und ich bin im Aufsichtsrat von einer Reisfirma, den größten Reisproduzenten in Vietnam und größten Exporteur in der Welt. Unsere Bauern haben auf jedem Reisfeld mindestens 3, meist 4G Empfang. Das kriege ich noch nicht mal hier in jedem ICE. Und haben alle eine App für Wassermanagement, Fertilizermanagement. Sie haben Drohnen, weil Drohnenausbringung von Dünger und Reispaddys ist viel genauer, viel exakter, spart auch Personal, als wenn man da die Bauern durch das Reisfeld warten lassen würde. Und dass das nicht gesehen wird und dann schreitet man sich hier über Hartz-IV-Sätze und man ist manchmal richtig frustriert, wenn man das sieht.
Ich muss jetzt nochmal auf die Geisteshaltung zurückkommen, weil ich das so spannend finde. Machen wir es mal am Thema KI fest, Thema Wachstum. Ich habe so das Gefühl, KI kam auf. Der Ami denkt sich, wie kann ich ein Geschäftsmodell rausmachen? Der Asiate denkt sich, wie kann ich ein Geschäftsmodell rausmachen? Der Europäer denkt sich, wie kann ich es regulieren?
Genau.
Jetzt ist natürlich deine Aussage richtig, es liegt an der Geisteshaltung, aber ich frage mich immer noch, wie entsteht so etwas? Weil der Asiate, das ist jetzt sehr vereinfacht, aber der hat Hunger. Da ist noch wenig, wie du es gesagt hast. Ich habe auch noch keine Fahrtabhängigkeiten. Ich kann etwas from scratch aufbauen. Mega. Der Amerikaner ist eher unternehmerischer, freundlicher. Und wir haben halt diesen Regulierungskontinuitätswahn. Aber wie entsteht das und wie brechen wir das auf? Gerade bei dem Thema KI, weil da ist das Wachstum ja nochmal exponentieller. Also ist das Kind da schon in den Brunnen gefallen? Oder siehst du da vielleicht trotzdem noch ein Geschäftsmodell, ein neues deutsches, europäisches Geschäftsmodell, was entstehen kann? Denn die brechen uns ja gerade weg.
Vor allem unser Wirtschaftswunder ist ja noch nicht so lange her. Ich meine, früher wurde ja auch, nach dem Krieg wurde ja auch gemacht. Also das ist ja nicht so, dass wir das noch nie gemacht hätten. Also es muss ja irgendwie möglich sein.
Also erstmal, ich bin ja hemmungsloser Optimist, was daran erkennt, dass ich immer noch Mitglied der FDP bin und
leidensfähig.
Ein größerer Beweis für Optimismus gibt es gerade nicht. Ich bin da guter Dinge, aber im Ernst, also erstmal, ich fand es wirklich absurd, als ich gesehen habe, dass Europa allen Ernstes eine KI-Regelung als allererstes auf den Weg bringt und auch noch stolz drauf ist.
Ja.
Die haben eine große Karten gezeigt. Ja, das ist die Welt und nur Europa hat eine KI-Regelung. Ja, wir finden den Fehler. Also, das ist, man kann sich sowas gar nicht ausdenken. Und das Schlimme ist, als ich Minister war und ein bisschen davor, da hat man gesagt, naja, okay, den Kampf im Bereich Social Media und Anwendungen und weiter und Amazon dieser Welt, den haben wir gegen die USA verloren. Aber bei künstlicher Intelligenz sind wir mit unserem DFKI, Deutsches Forschungszentrum für künstliche Intelligenz, sind wir noch führend.
Damals?
Genau, damals. Genau, okay. Zu meiner Ministerzeit. So, und dann gesagt, da sind wir noch führend. Und dann, das hat man so lange gesagt, bis vor 3-4 Jahren, ChatGPT-Aufgaben.
Wahnsinn.
Und dann sag ich so, ja, das ist super. Und dann haben wir gesagt, ja, wir haben das Faxgerät erfunden und dann ist es nichts geworden. So, und das ist bei künstlicher Intelligenz genauso. Die haben 88 ist das DFKI gegründet worden. 88. Wahnsinn. Und die haben wahnsinnig gemacht. All diese Modelle, Large Language Models, sind alle entstanden, in Deutschland, im DFKI, die haben die Grundlagenforschung dazu gemacht. Die Forscher übrigens, die haben viele von ihren Softwaren verkauft an amerikanische Firmen wie Facebook und andere, die das schon längst genutzt haben und schon vor 5 Jahren, bevor ChatGPT kam. Und ich verstehe es nicht. Warum? Weil in Deutschland immer eher die Risiken gesehen werden. Ja, dann kann es die KI kontrollieren, dann gehen Arbeitsplätze verloren. Aber so zu sehen, ja, es gibt neue Herausforderungen, aber es gibt immer ein bisschen mehr Chancen als Herausforderungen. Und wenn man nicht ganz bekloppt ist, und ich glaube ja, wie gesagt, Optimist, die Menschheit ist noch nicht ganz bekloppt, dann kann man die Risiken managen und die Herausforderung nutzen. So ging es jedenfalls mit allen anderen Technologien auch. Das ist jetzt gar nicht so neu. So, man muss sich nur mit auseinandersetzen. Aber du gehst mit so einer Grundhaltung rein, oh, das ist wie, kennst du, wie heißt das, Winnie the Pooh, das war dieser Bär mit dem Hund, und da war immer so ein Esel. Kennt ihr den Esel?
Ja.
Mit den hängenden Ohren, ja. Und so ist Europa und Deutschland. Ja. Oh, das klappt aber nicht. KI kommt und dann, so. Und die Amerikaner haben gesagt, nochmal der Trump, ich bin wirklich kein Einiger, aber der hat gesagt, ich will eine Regelung haben, die dazu führt, dass die Amerikaner die führende Nation in KI sind, und bleiben. Das ist sein Motto. Das schreibt er drauf. Und wir sagen, oh, wir sind die Region mit der besten Regulierung.
Also kein so. Aber da vielleicht nochmal eine Politikerfrage, denn ich frage mich das auch immer, Politiker sind ja auch in der ganzen Welt unterwegs. Was du jetzt gerade beschrieben hast, ob das jetzt auf den Reisfeldern ist, ob das KI ist, ob das sonst was ist, ob das auch eine Baerbock ist, die war ja am meisten unterwegs. Da muss man doch auch eigentlich völlig blind sein, oder? Dass man nicht merkt, okay, hier läuft's ja auch nicht so schlecht und die machen dies und das und dann fährt man wieder nach Hause und denkt sich, ah ja, aber wir regulieren ja am besten. Da muss man ja eigentlich bescheuert sein, oder? Oder so, oder ich denke mir immer, die kommen doch ständig raus aus Deutschland. Es gibt ja Menschen, okay, die können sich's nicht leisten, leider, haben noch nichts von der Welt gesehen, aber die Politiker sprechen doch mit den ganzen Wirtschaftsbossen, sehen alles vor Ort. Wie kann man trotzdem so blind und weltfremd sein? Das verstehe ich nicht.
Ja, ich frage mich das auch mal. Also bei Baerbock habe ich mir so vieles gefragt, aber das gehört ja aus. Sehen ist das eine und Verstehen. Also Sehen, Verstehen gehört schon zusammen. Aber
ja, aber das müsste jemand, der in dem Amt ist, müsste zumindest
ja,
rudimentär die Dinge erfassen können.
Krisengebiet und so. Aber ich glaube, das ist, erstens sind es nur ein paar wenige. Dann siehst du als Politiker gar nicht so viel. Also ich bin ja als Bundeswirtschaftsminister wie irre gereist mit irgendwelchen Delegationen, übrigens auch in Vietnam, aber sonst überall von Irak bis sonst wohin. Jetzt im Nachhinein spielt er für das Wirtschaftsforum noch viel mehr, aber auf einer ganz anderen Ebene. Und ich muss mal sagen, da lernst du viel mehr kennen als Minister. Als Minister, da fliegst du in ein anderes Land, vom Flughafen fährst du eine Kolonne zum Ministerium, da triffst du den Minister und fährst wieder zurück. So, und dann hast du nicht viel gesehen außer der Kolonne und klimatisierte Hotel oder Sitzungssaal.
Mm.
That's it. Zu verstehen, was dahinter steht, da musst du mal ruhig gerne mal 1, 2, 3 Tage da bleiben, sich mit den Leuten unterhalten, auch mal Unternehmen da angucken und nicht nur diese Show-Unternehmen, die besuchen mit viel Kamera und Blitzlichtgewitter und Blumen, sondern mal gucken, was passiert da. Mal so fühlen und so weiter. Und ich bin halt jetzt ja ganz oft hier mit Chairman von einem kleinen Venture Fund, wenn ich sehe, wie sich die Unternehmen auch, ich bin da seit 7 Jahren jetzt, in den letzten 7 Jahren entwickelt, also für Typen für Unternehmen wird. Zu Anfang war das Copycats. Ja, da war das Hayriding System 5 und Internetshop Nummer 10. So, und jetzt haben die KI-Lösungen, Gesichtserkennung unfassbar gut. Also das muss man dann erleben und da muss man es begreifen und auch sagen, was heißt das eigentlich für uns? Und wenn die Politiker das machen, dann sehen halt die Wählerinnen und Wähler das noch nicht. Und wenn Politiker dann irgendwie, die dann da waren und was vorschlagen, was die anderen nie gesehen haben, dann sind die viel zu schnell, völlig entfremdet von der Wirklichkeit der Menschen und die können dann nicht sagen, ja, wir müssen jetzt das und das machen, weil ich das gesehen habe in Japan oder so oder Korea oder in China. Und dann sagen sie, Was hat er gesehen? Und warum hat er das jetzt? Und was KI? Das ist die Schwierigkeit. Die Geschwindigkeit ist unterschiedlich. Und ich glaube, am Ende bleibt es hier dabei, bei der KI, wie gesagt, ist immer eine Grundhaltung, die kannst du nicht ändern. Da kannst du wenigstens das positiv fördern und musst halt das verstärken, was Optimismus ausstrahlt und nicht Pessimismus. Und eine Regulierung strahlt definitiv Pessimismus aus. Also da sind wir nicht gut beraten gewesen. Optimistisch wäre gewesen, die zu fördern, die wir da haben, die Geschäftsmodelle. Und klar, du musst auch offen die Risiken ansprechen. Also die meisten KI-Lösungen, die jetzt profitabel sind, sind die, die Arbeitsplätze vernichten.
Ja.
Sagen wir, wie es ist. Also und die wird gemessen, die sagen, also wenn du dieses Tool nutzt, KI, dann hast du, aber kannst du so viel Personal einsparen. Das spart Kosten ein, aber sind eben auch Menschen. So, das muss man zumindest ansprechen. Und eine Diskussion muss man führen. Aber man kann sie führen, nicht um andere zu blamen oder eine Technologie zu verhindern, sondern um Probleme zu lösen. Mein Learning ist aus der Politik, man kann Probleme, die durch Anwendung und Nutzung von Technologien entstehen, ob das ein Abgase sind oder KI, nicht durch Verbot von Technologien lösen, sondern man kann es nur schaffen durch bessere technologische Ansätze, die Älteren werden sich erinnern, das heißt Innovation, deine Probleme zu vermeiden oder zumindest zu reduzieren. Das gilt bei Abgasen genauso wie bei KI-Lösungen. Und dass das gelingt, ich bleibe dabei, da bin ich optimistisch, das wird gelingen. Aber es fehlt auch ein bisschen an politischer Führung. Und dann, ich will euch jetzt nicht die Zeit stehlen, ist ja euer Podcast, aber die fehlt. Und der Trump oder auch Milley und wie sie alle heißen, die vermitteln das Gefühl, es gibt einen politischen Führer und deswegen werden die gewählt, unabhängig von irgendwelchen politischen Detailfragen. Und wir haben eine ganze Meute von politischen Followern und die enttäuschen die Menschen am Ende auch nur. Und es gibt jetzt 2 Typen von Führern in der Politik, übrigens auch in der Wirtschaft. Die einen, die haben super Sensorik, die wissen genau Radarschirm, die wissen genau, was heute die Stimmung der Bevölkerung ist, was sie morgen sein wird und so weiter. Die haben Umfrage-Institut. Merkel war so eine, die wusste genau, wie die Bevölkerung tickt, bis auf 2 Mal. Und das ist quasi kongenial, aber am Ende, die machen dann das, was sie wissen und spüren, was die Stimmung sein wird, heute und morgen, aber sie sind am Ende ja nur Follower der Stimmung. Und ein politischer Führer, so in meiner naiven Vorstellung, der trifft eine Entscheidung aufgrund seiner eigenen inneren Werte und Überzeugung. Bei mir wären es die Werte der Aufklärung. Und wenn er dann aufwacht, und das ist bei der FDP leider häufig der Fall, und stellt fest, ich habe dafür keine Mehrheit, dann kommt eigentlich die politische Führung zum Tragen, indem man dann versucht, für seine Entscheidung, die man getroffen hat, aus guten Gründen die entsprechende Mehrheit zu finden. Wenn du das schaffst, dann bist du ein guter Führer. Wenn du das nicht schaffst, sondern den leichten Weg gehst, dann bist du ein Follower. Und der Trump, der hat die beklopptesten Ideen gehabt und er hat gesagt, ich mach das jetzt und hat dafür gekämpft. Wisst ihr, woher diese 20% kommen? Müsst ihr mal gucken, ihr seid ja ein Finance-Tech-Podcast. Diese 20%, diese 90%, die er selbst den Vogelinseln unbewohnt gegeben hat, die kommen daher, wenn ihr mal guckt bei YouTube, seid ihr ja bekannt, müsst ihr euch mal nicht nur die alten Talkshows angucken, sondern guckt euch mal von 2017 an BAT. Border Adjustment Tax. Der wollte damals in seiner ersten Legislatur eine Border Adjustment Tax einführen für Produkte, die sozusagen vom Ausland kommen an der Grenze, was wir wahrscheinlich Zölle nennen würden. Von, Achtung, jetzt kommt 19%. Die konnte er damals nicht durchsetzen. Warum nicht? Weil die Republikaner sagen, bist totaler Dünnschiss. So. Und was auch ist, aber so, damals konnten sie noch durchsetzen gegen ihn. Aber der hat nicht locker gelassen. Der hat gesagt, das ist meine Entscheidung, ich halte das für richtig. America first, wir machen das, was Amerika schützt und gut tut. Scheiß auf die anderen. Und das hat er gemacht. Und jetzt ist er nochmal dran und jetzt hat er dafür die notwendigen Mehrheiten. Da kannst du sagen, was du willst. Die Follower hätten gesagt, nee, also wenn ich da die Mehrheit nicht für kriege, das finde ich ja doof. Wenn die anderen sagen, das machen wir nicht, dann machen wir es nicht. Dann so. Und diesen Eindruck vermittelt er. Und das ist nur ein Beispiel von vielen. Und deswegen ist der so erfolgreich. Und die anderen Politiker nicht.
Lass uns mal versuchen, positiv zu werden.
Ja, wir sind ja, ich will nur sagen, die anderen müssen auch mal, die müssen einfach eine Entscheidung treffen, die müssen mal nachdenken, eine Entscheidung treffen, egal ob sie nun ankommt oder nicht, und nicht schon vorher fragen, wie kommt das an, sondern erstmal, ist es richtig oder falsch und nicht, ist es beliebt oder unbeliebt, und dann die Entscheidung mal umsetzen. Das wäre doch cool.
Philipp, du bist viel unterwegs, kennst super viele Branchen, Unternehmen. Was ist das nächste deutsche erfolgreiche Geschäftsmodell?
Also ich glaube, es bleibt dabei, dass alle Industrien immer einen starken Mittelstand brauchen. Und wenn man, also nicht so sehr als einzelne Industrie, sondern auf eine Art und Weise, wie man eine Industrie bearbeitet oder einen Markt erobert, dann geht das immer nur im Mittelstand. Mit Familienunternehmen, die sind auch manchmal viel größer als Mittelstandskategorien, aber trotzdem vom Geiste her, dann kann das funktionieren. Und dann geht das für jede Industrie, ob das nun im digitalen Zeitalter ist. Ich habe immer gesagt, die neuen Startups sind eigentlich der Mittelstand von morgen oder der neue Mittelstand, weil sie ja schon da sind. So, das muss man viel stärker betonen. Da kannst du auch jede Industrie mit erobern. Du kannst auch KI, wenn du, die kleinen Unternehmen sind dank heute noch viel schneller, flexibler, innovativer als die großen Konzerne. Und deswegen bringen die auch die tollen Lösungen vor. Und da kann Deutschland nach wie vor noch glänzen. So, und da, die Kombination aus klassischer Industrie, die wir haben, zum Glück, aus den ersten drei industriellen Revolutionen, und die Digitalisierung, wenn man das kombiniert, dann haben wir etwas, was andere nicht haben. Die Amerikaner haben eine super digitale Wirtschaft, aber eine ganz schwache Industrie. Länder wie in Asien, die haben weder das eine noch das andere und können sehr schnell eine Digitalisierung aufholen. Aber klassische Industrie brauchen sie auch ihre Zeit. Das geht schneller als noch vor 20 Jahren, aber sie brauchen es halt. Zum Beispiel in Vietnam, um dabei zu bleiben, sie brauchen eine Energieversorgung. Die kriegst du nicht von heute auf morgen. Also ein Computer, ein Laptop, kriegst du hin. Kannst sofort beschaffen, kann sofort erfolgreich sein, aber eine Energiefirma aufbauen ist ein bisschen schwieriger. Und Infrastruktur. Und die deutsche Stärke ist eben, eigentlich haben wir beides. Wir haben genug kluge Köpfe noch, die die Innovation auch im digitalen Zeitalter hervorbringen können. Und wir haben eine klasse Industrie, die sie auch brauchen kann und auch nutzen kann. Und dann beides zusammen ist unheimlich stark und kann kein anderer machen.
Jetzt fiese Frage. Du bist ein grundüberzeugter Liberaler, aber brauchen wir, um das nicht zu erreichen, um daraus ein neues Geschäftsmodell zu machen, auch ein bisschen Protektionismus? Weil der Punkt ist doch der, hier sind junge deutsche Unternehmer, die haben eine tolle Idee im Bereich KI oder sonst was, dann kommt Google, dann kommt Meta, sagt hier 2 Milliarden, danke, tschüss. Müssen wir dann da nicht die deutsche Wirtschaft schützen, die Startups schützen?
Schützen ist das falsche Wort, genau, weil das wäre in der Tat Protektionismus, das ist für Liberale jetzt nicht so ideal, aber was richtig ist, du musst dafür sorgen, und das ist übrigens Ziel und Sinn und Zweck von Liberalen, für gleiche Wettbewerbschancen. Und ich sehe, dass die Amerikaner haben bessere Wettbewerbschancen, weil sie eben enormes Kapital haben, gerade für Venture. Das meiste mit großen Abständen, die kennen die Zahlen besser
als ich. Das ist doch auch ein Kernproblem, oder?
Also ja, aber dann ist die Frage, die Rolle des Staates. Die Rolle des Staates ist nicht dafür zu sagen, edgy badge, jetzt geht mal alleine los, wir lassen euch da hängen, sondern die Rolle des Staates ist nochmal, für möglichst gleiche Wettbewerbschancen zu sorgen. In dem Fall würde es bedeuten, die müssen auch versuchen, Kapital herzubekommen, möglichst privates Kapital. Aber manchmal, so ist die Welt eben, wird das alleine nicht funktionieren. Und deswegen hat der liberale Minister Rösler damals, auch die Vorgänger fairerweise, die es gegründet haben, den Hightech-Gründerfund gepampert. Der hat jetzt 1,4 Milliarden Asset Under Management. Damals war es in 4 Funds. Ich war beim 2. Fund dabei und bin rumgelaufen. Also erstmal, ein Zweitel kommt vom Bundeswirtschaftsministerium, ein Drittel aus der Privatwirtschaft. Da bin ich rumgelaufen und habe Klinken geputzt als Bundeswirtschaftsminister. War da damals SAP, Jim Snabe, und habe dann die ersten 50 Millionen für den 2. Fund eingesammelt. Mhm. Das ist natürlich als Minister, der hätte das jedem gegeben, auch wenn ihr es gewesen wärt, hätte es gegeben, weil du einfach den Deal Minister hast, da vermute ich mal so. Aber so muss es funktionieren. Liberale heißt nicht, dass wir gar keinen Staat wollen. Das wäre Liberalala und sind auch Libertäre und keine Liberale. Liberale sind diejenigen, die sagen, es muss einen Staat geben. Der hat aber nur ganz wenige Aufgaben und über die soll er möglichst nicht hinausgehen. Und eine der Aufgaben ist es, um sie zu beschreiben, ist eben einen fairen Wettbewerb zu ermöglichen. Also offene Märkte, Freihandel, fairer Wettbewerb. Das war mein Credo als Minister und halte ich nach wie vor noch für richtig. Und dieser faire Wettbewerb, da muss man genau gucken, was heißt denn heutzutage fairer Wettbewerb? Und wenn ich sehe, dass es Protektionismus in China gibt gegen deutsche Produkte, dann ist fairer Wettbewerb eben für die eigenen zu kämpfen oder eben auch meine zu schützen, wenn es nicht anders geht. Das ist die döfste aller Formen, aber so ist das bei Eskalationen. Das ist überzöllen. Irgendwann ist es immer doof. Aber du musst dann trotzdem machen. Und man darf sich da nicht ideologisch hinsetzen, das ist auch falsch verstandene Ideologie, also nicht verstandene Ideologie, wenn man sagt, nee, jetzt darf der Staat aber nichts machen. Also und ich habe immer dafür gekämpft, das größte Problem für unsere Startups in Deutschland ist nicht die Gründungsfinanzierung, nicht die Seed-Runde, nicht Series A, sondern Wachstumsrunden. Gute zweistellige Millionenbeträge. Wenn du die brauchst, dann bist du aber hoffnungslos verloren.
Ja.
Ich habe vorgeschlagen, wir machen wieder ein Börsensegment auf, wie damals am neuen Markt. Da wollte die Börse nicht, weil ja, damals hat 2000 nicht geklappt. Mhm. Ja, passiert. Ich kann doch meinen Startups nicht sagen, man muss mal was versuchen, scheitern und dann wieder aufstehen, neu machen. Wenn die Börse mir sagt, nee, wir sind einmal gescheitert, jetzt machen wir nie wieder Neues. Der ist so. Und wo sollen die denn ihr Geld herbekommen? Wo kriegst du denn 100 Millionen, wenn du ein tolles Unternehmen hast?
Von Google.
Genau. Ja,
genau.
Und auch diese KI-Leute vom DFKI, richtig, die Professoren, die haben ihre Firmen in die USA verkauft.
Das ist der Punkt.
Und jetzt hat ja die Europäer, man darf ja Europäer, ich will ja auch mal in der Landwirtschaft überhin, die haben ja den Europäischen Fonds, Investitionsfonds, die Europäische Investitionsbank. Und beide haben das Ziel, eben Unternehmen hier zu behalten. So, auch der NATO Innovation Fonds hat das Ziel, Innovation, in diesem Fall im militärischen Bereich, im NATO-Gebiet zu halten. Möglichst in Europa, weil die Amerikaner sind da leider nicht dabei bei dem Fund. So, und das verstehe ich nicht, dass man das nicht macht. Und da gibt es schon eine Aufgabe für den Staat, auch in der Wirtschaft. Aber es ist nicht, Unternehmen selber zu leiten, sondern für fairen Wettbewerb zu sorgen. Und seine deutschen Unternehmen ist die Aufgabe eines deutschen Wirtschaftsministers, für Deutschland etwas zu tun. Und deswegen finde ich übrigens auch, weil du Frau Baerbock angesprochen hast, eine wertegeleitete Außenpolitik verlogen und in der Sache auch total falsch. Wir hatten immer zu unseren Zeiten, Genscher, Westerwelle, Kingsley, immer interessensgeleitete Außenpolitik. Der Trump sagt, make America great again, der sagt, was für Amerika machen wir? Und wir haben es netter gesagt, aber auch ein bisschen so gemacht. Ja. Und dafür sind wir auch gewählt worden. Hm. Und wertegeleitet, du kannst ja nicht mal wertegeleitet, da muss dann plötzlich der Bundeswirtschaftsminister einen Hofknicks machen vor dem Emir von Katar. Ich will das nicht bewerten, ich will nur sagen, also zumindest er hat ja immer Katar kritisiert wegen der Menschenrechte. Ne? Also jetzt 20, so, ja. Und wenn du es ernst meinst, mit wertegeleiteter Außenpolitik, ich meine,
dann wird schwer.
Da
wurde halt ernst, dann waren die Werte auf einmal
da. Ja. Da sind die einzigen, die unsere Werte ungefähr teilen. Schon die Amerikaner haben die Todesstrafe, ich bin Katholik, damit erwähnt mir nichts zu machen. Also die Werte haben wir schon unterschiedlich. Also ich will damit sagen, dass es da lief einiges schief. Gut, das wird jetzt in der neuen Regierung besser. Wir schauen mal. Aber wir bleiben mal optimistisch. Ich glaube, das Gute ist ja, der Mittelstand ist ein bisschen langsamer als manche, aber am Ende, wenn er dann in Bewegung kommt, doch durchaus durchschlagskräftig, also hat dann auch Effekt. Aber bei der Politik bin ich jetzt weniger optimistisch, aber so ein Land, da braucht schon mehr als nur eine Ampel oder eine große Koalition, um das kaputt zu machen. Aber die müssen sich anstrengen. Und man darf nicht darauf warten, dass die Politik was macht. Also ich glaube,
das ist eine gute Vorlage, kann ich da kurz reingrätschen, denn jetzt bist du in sehr vielen, bist in sehr vielen Aufsichtsräten. Haben nicht auch die CEOs, die Aufsichtsräte, die Vorstände, wie auch immer, in gewisser Weise versagt? Haben sie zu lange zugeschaut? Weil jetzt merkt man in den letzten 2-3 Jahren, da haben sehr viele jetzt ganz klare Kante gezeigt und der Vorwurf ist ja, ja, ihr habt 10 Jahre eigentlich zugeschaut, nichts gesagt, alles abgenickt, auch eigene Fehler gemacht, aber auch vielleicht bei der Politik ein bisschen zu viel zugeschaut. Ist die Wirtschaft auch selber schuld in einem gewissen Teil?
Ja, also ich würde mal vorsichtig sagen, also man könnte auch auf Wirtschaftsseiten einiges besser machen, oder hätte besser machen können, um die Situation heute besser zu haben, als sie tatsächlich ist. Und zwar liegt es daran, es gibt so eine zwischen impartial und neutral im Englischen. Also du bist unparteiisch und du bist neutral. Neutral ist manchmal so, die waren dann völlig wertelos. Die sind dann zu jeder Regierung gegangen, sind bei jeder Reise mitgekommen und haben jedem Kanzler, jedem Minister gesagt, wie toll das alles ist. Auch wenn sie es ziemlich bekloppt fanden. Und haben zu wenig Sachargumente einfach vorgetragen. Und waren doch mehr Politiker, als man es vom Unternehmen eigentlich erwarten würde. Mhm. Haben sich da angepasst und haben, das heißt so, auch wenn du dich nicht um Politik kümmerst, die Politik kümmert sich auf jeden Fall um dich. Das kann mal ein Versprechen sein, kann aber mal eine Drohung sein. Und wenn es eine Drohung wird, finde ich, muss man was sagen. Und das haben die zu spät gemacht. Jetzt kommt es mit aller Wucht, was gut ist, muss man auch sagen.
Aber ein bisschen spät.
Aber ein bisschen spät. Die hätten schon vorher sagen, es ist alles bekloppt. Und nicht nur sagen, wir machen das. Da ist man vielleicht in Deutschland, übrigens anders als in der Schweiz, so ein bisschen mehr obrigkeitshörig, ein bisschen zu sehr untertan anstatt Staatsbürger. Und das würde man sich am Ende wünschen. Also jetzt gemein sozusagen nur die CDU zu sagen, jetzt hättet ihr müssen. Alle anderen haben es ja auch nicht gemacht. Aber ich kann mich noch erinnern, weißt du, jetzt in der Vorgängerregierung in den USA, da haben dann alle, da haben ja auch große Funds ein bisschen geschrieben, wie wichtig Nachhaltigkeit ist, haben Briefe rausgeschickt an alle ihre Portfoliofirmen, ihr müsst jetzt immer einen Nachhaltigkeitsbericht machen, uns berichten, was ihr da alles geschafft habt. So. Dann wechselt die Regierung und plötzlich ist alles weg. Es gab hier den unseren Techno-Tag in Zürich, Riesengeschichte. Da waren im letzten Jahr alle Firmenlogos immer in Regenbogenfarben.
Ja.
Und jetzt haben sie gesagt, naja, wir bleiben noch Sponsor, aber du, wir müssen da gar nicht auf wir machen das, aber nee, zeigt uns mal nicht. Da denke ich so, oh, aber komisch. Also da muss man auch Rückgrat zeigen. Und wenn man das ernst gemeint hat beim ersten Teil, dass jetzt Nachhaltigkeit Teil der Unternehmensstrategie ist, da kann sich das jetzt nicht ändern, wenn die Regierung sich ändert. Und das finde ich komisch. Und da sehe ich auch eine Verantwortung von Unternehmenslenkern, von CEOs, die da auch eine politisch-gesellschaftliche Verantwortung haben.
Wobei, da hast du ja auch eine Verbindung. Ich finde, das ist immer am eingänglichsten am Beispiel von BlackRock. Ich meine, die Briefe an die CEOs, die waren ja 3 Jahre in Folge, bis Trump jetzt wieder kam, immer voll von Nachhaltigkeit, wo ja auch offen gedroht wurde, wenn ihr nicht nachhaltig seid, dann entziehen wir euch unsere Investitionen, was bei BlackRock sehr wehtun kann. Dann kam Trump wieder und jetzt war in den letzten 2 Briefen eigentlich nichts mehr davon zu lesen.
Und jetzt zeigt sich eigentlich, wer so dem es wirklich ernsthaft meint mit Nachhaltigkeit. Und die haben das einfach nur sozusagen als Trend gebraucht. Das waren auch nur Follower, die sind einem Trend gefolgt. Und das war auch ein Trend. Und ich meine, die Politik ist auch nicht besser. Also ich will nur sagen, also Ursula von der Leyen hat dann erstmal Green Deal gehabt. Da hat sie gemerkt, das ist jetzt ein bisschen viel Green und wenig Deal. Und hat dann gesagt, das ändern wir mal um vor der letzten Europawahl. Also unabhängig nochmal von mir. Aber weil du es angesprochen hast, die CEOs haben Wirtschaft hat genauso eine Verantwortung wie alle anderen, wie man so schön sagt beim Weltwirtschaftsforum, Multi-Stakeholder-Gesellschaft, wie alle anderen Stakeholder in einer Gesellschaft. So. Und so haben auch die Wirtschaftsvertreter eine Verantwortung.
Wir sind leider schon sehr lange in der Zeit. Es macht großen, großen Spaß. Wir hätten noch hunderte Fragen, aber ein Thema möchte ich unbedingt noch anreißen, denn du bist ja Verschwörungstheoretiker.
Absolut.
Denn du glaubst an den Bitcoin.
Ja.
Was fasziniert dich an der Blockchain und am Bitcoin?
Oh, ich habe früher angefangen, wie viel Zeit habt ihr? Nein, also ich habe früher angefangen in den 80er Jahren mit Computern, mit so 8-Bit-Rechnern, so Commodore, Spectrum hatte ich sogar noch, Atari, Schneider, so was. Und als wir angefangen haben, da kam es auf, ich habe das natürlich nie gemacht, aber manche haben ja Computerspiele auch kopiert. Und
Soll es gegeben
haben. Also ich habe, wenn
ich
dann
hab
überhaupt
sowas
nur gepafft, nie inhaliert. Aber du konntest halt Dinge kopieren. Du konntest am Ende nicht mehr Original von Kopie unterscheiden. Krypto als Technologie hat es geschafft, Authentizität zurückzubringen. Das hat viele Modelle eröffnet, unter anderem Bitcoin, aber auch andere. Ich glaube, Bitcoin ist leider geschaffen worden, um als echtes Zahlungsmittel zu funktionieren. Ist aber jetzt zum Spekulationsobjekt nicht verkommen, aber ist eher ein digitales Asset, um es mal nett zu sagen. So, und keiner würde jetzt mehr auf die Idee kommen, mit Bitcoin wirklich zu bezahlen. Ja, also jedenfalls nicht in normalen Transaktionen. Die armen Leute, die ihre Pizza mit 70 Bitcoin damals bezahlt haben, die werden sich angesichts des heutigen Kurses durchaus ärgern.
Glaubst du, das Ding ist durch so Zahlungsmittel oder kommt das nochmal irgendwann?
Ja, aber ich glaube, es kommt. Es wird dann vielleicht nicht Bitcoin selber sein. Mhm. Zahlungsmittel haben schon seit dem Mittelalter angefangen und ihr seid ja, wie gesagt, viel mehr Finanzleute, aber müssen im Prinzip ein Mindestmaß an Inflation drin haben, weil sonst sparst du und gibst nicht aus. Deswegen sagt man ja auch, also 2% Inflation ist für eine Volkswirtschaft gar nicht so schlecht. So, und im Mittelalter hat man sogar teilweise 10% Inflation eingebaut und gesagt, das ist jetzt jedes Jahr 10% weniger wert. Und dann haben die Leute halt auch gegeben. So ein, das ist bei Bitcoin so anders, das wird sich ergeben. Und es kommt auch das Design an, weil am Ende ist Bitcoin auch nicht dafür eigentlich designt, um Werte aufzusammeln. So, also das ist technisch für einen anderen Zweck. Aber ich will damit sagen, ich glaube an Krypto erstmal, weil es Authentizität zurückgebracht hat, was faszinierend ist. Damit kannst du ein Token machen, damit kannst du viele andere, kannst du Supply Chain Monitoring machen. Ich bin nicht nur bei Bitcoin Swiss im Verwaltungsrat, der ältesten Kryptoinstitution, sondern da hat man in der Schweiz noch Mut gehabt, hat man jetzt übrigens auch nicht mehr, und hat die Regulierung erstmal laufen lassen, hat eine gute Regulierung auf den Weg gebracht, nämlich eine sehr freie. Jetzt die FINMA, unsere Aufsichtsbehörde, die BaFin hier in Deutschland, vergleichbar, die ist jetzt sehr kryptokritisch geworden und ängstlich geradezu. Da wird es ein bisschen schwieriger, aber ich bin auch im Crypto-Venture-Capital-Fund und die investieren in Startups, die Kryptolösungen haben für die Industrie. Also, was ich schon angesprochen habe, Digitalisierung und Lösungen für die Industrie, also Supply Chain Monitoring für die Pharmaindustrie, für die Automobilindustrie, für Ersatzteile, wo du dann wirklich weißt, dieses Teil ist genau daher und kommt von da. Das finde ich faszinierend. Ich glaube, es wird seine Zukunft haben. Krypto hat übrigens, wenn du es als Wert ansiehst, auch noch einen anderen Vorteil. Es hat auch was mit Freiheit zu tun. Es ist unabhängig von irgendeiner Regierung. Staaten tendieren dazu, nein, das ist unser Auftrag oder deren Auftrag, zentral und politisch reguliert. Ja, auch wenn es über eine unabhängige Zentralbank ist. Es ist zentral und hat einen bestimmten Zweck zu erfüllen. Der ist gesetzgeberisch vorgegeben. Entweder die Geldwertstabilität, wie in Europa und Deutschland vor allem, oder wie in den USA, Jobs und Geldwertstabilität in Abwägung. So. Jetzt überlegen wir mal weiter. Deutschland hat ja auch nicht wenig Schulden aufgenommen. Alle Staaten sind wie bekloppt verschuldet. Das größte Problem ist Frankreich. Keine Rede über Frankreich. Wundert mich auch, aber gut. So. Wie kommt ein Staat aus seiner Schuldenlast heraus? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Eigentlich drei. So. Wachstum. Wisst ihr selber. Wir haben gerade über Optimismus in der Wirtschaft gesprochen. Du kannst Steuern erhöhen. Wird irgendwann kommen. Würde ich jede Wette mal
oder
abschließen.
Inflation.
Oder Inflation. So, und jetzt kommen wir mal zu der Frage Bitcoin zurück.
Mhm.
Du hast einen Coin, der dezentral ist und selbstregulierend. Du hast ein digitales Asset. Wer den Code hat, hat den Coin. Du hast die Nummer. Du kannst mit dem Coin in die Schweiz gehen. Ihr könnt nach Nigeria gehen. Ihr könnt nach Australien gehen, Neuseeland, was auch immer. Und egal, was die Bundesregierung macht oder die EU und die Franzosen mit unserem Euro, ihr habt am Ende immer irgendwas, was womöglich werthaltig ist. Womöglich, sage ich, weil... Klar, Gold geht auch, schwieriger zu transportieren,
ja, das
nicht so mobil. Und wenn du schlau bist, hast du so eine Mischung. So, wenn dich die Ampel noch nicht ganz arm gemacht hat. Hast du noch eine Mischung aus den verschiedenen. Aber ich meine es wirklich ernst. Also ich glaube, es ist eine Technologie und ob man Verschwörungstheorie redet, ich bin an dieser Stelle, wie ich schon sagte, Optimist. Weil ich wirklich glaube, dass da so viele technologische Lösungen hinterstehen, mit dem man noch viel mehr machen kann. Ich meine, wenn sie mir einfallen würden, würde ich sie machen und reich werden. So, mir fallen sie nicht ein, aber ich kann zumindest darauf hoffen, dass sie jemand anders einfallen und ich dann zumindest erkenne, dass sie eingefallen sind und daran investiere. So, das ist mein Geschäftsmodell. Da ist meine Hoffnung und ich glaube, die Technologie gibt da viel her. Ich bin jetzt wirklich kein Krypto-Nerd, aber wenn man sich mit ihr unterhält, das ist schon faszinierend. Und da steckt noch viel mehr drin. Und klar, die dagegen sind, sind klassische Banker. Ich war vor kurzem in London. Hass-Tiraden waren noch ein harmloser Ausdruck für das, was da, aber, und natürlich kann das scheitern. Wie alles im Leben kann das scheitern. Aber man kann es ja mal versuchen und gucken, was bei rauskommt. Ich würde jetzt nicht mal ganz Haus und Hof dahinter geben. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Man kann auch in Ethereum gehen, was auch immer. Da kannst du sogar noch staken. Zum Beispiel bei Bitcoin Swiss. aber das sind alles Möglichkeiten, und du musst ja mal gucken, der Kurs von Ethereum und Bitcoin war über die Jahrzehnte immer parallel. Halt nur viel tiefer, aber eigentlich immer parallel und hat jetzt auch seinen Höchstwert erreicht. Also ich finde das einfach faszinierend und wenn man sich damit beschäftigt, ohne Vorbehalte, vor allem ohne Angst, nicht total bekloppt und immer auch des Risikos bewusst, ich finde dann kann das sein. Ich bin seit ich 14 bin, noch vor der Politik, bin ich Bordpilot. Und da hast du immer den Zusammenhang von Freiheit, und das ist eine coole Form der Freiheit, und Verantwortung. Wenn du zu viel Freiheit hast und das Risiko nicht erkennst, dann bist du tot. So, und deswegen ist, glaube ich, das ein gutes Training für das, was in der Welt, in der Politik oder in der Wirtschaft jetzt bei mir durchaus eine Rolle spielt. Der Zusammenspiel von Freiheit und Verantwortung in der richtigen Balance kann eigentlich ganz cool sein.
Und vielleicht abschließend, wie kriegt man das emotionalisiert? Wenn wir jetzt mal sagen, ich glaube, wir haben heute viel gelernt, was das Problem der Politik ist. Ich finde es auch super, dass du da so offen drüber sprichst. Und ich glaube, die Probleme sind wie so viele klar. Lösungen liegen auch irgendwo auf dem Tisch. Jetzt braucht man nur jemanden, der es umsetzt. Sag mal, bleiben wir bei der FDP. Politik ist Gefühl. Wie kriegt man dieses Freiheit, Wachstum, Wohlstand, Chancen, KI als Chance? Wie kriegt man das in Gefühl, sodass die Leute sagen, ja hier...
Ja, ich glaube, das ist eine Generationenfrage. Ich bin da sehr optimistisch.
Die wähle ich jetzt.
Und zwar, du findest immer, wenn du die Jugendorganisation anguckst, die sind da viel authentischer, als es jeder Politiker ist. Wenn du zu lange da in der Politik warst, und ich war ja gar nicht so lange, 10 Jahre eigentlich als hauptamtlicher Abgeordneter oder Minister, dann wirst du so wie die, hatten wir vorhin gesprochen, wie so man in den jeweiligen Berufen oder Verantwortung ist. Bei den Jugendorganisationen ist das noch anders. Und wenn man sich die anhört, die sind optimistisch, die haben frischen Blick drauf, die haben nicht immer meinen Blick. Und wenn ich dann denke, ey, das ist aber jetzt totaler Schwachsinn, wenn mich dann einer fragen würde, aber Philipp, nicht so dieses naive, du warst auch mal so, sondern ja, aber eigentlich ist das doch viel authentischer als du mit deinen 10-mal schon mal Risiko abgewogen, geht das oder geht das nicht? So ist man hier immer noch so ein bisschen, ne? So kannst du das sagen, kannst du nicht sagen und so weiter. Und da denke ich mir, die Generation muss drankommen. Und ich glaube, das ist jetzt die traurige Botschaft für alle jetzigen amtierenden Politiker, egal ob Regierung, Opposition oder außerparlamentarische Opposition. Es wird immer eine neue Generation geben müssen, die denen mal einen Kick gibt. Ein bisschen revolutionärer. Und damit die Leute aufwachen. Und dann ist es fast schon egal, ich will nicht sagen, ganz, aber fast schon egal, aus welcher Richtung die kommen, wo der Impuls herkommt, wenn sie nur frisch und unverbraucht und authentisch sind. Wenn man sich das erhalten kann, dann mache ich mir keine Sorgen. Und die gibt es. Du musst ja nur gucken. Und die gibt es übrigens in allen Jugendorganisationen. Manche haben eine total bekloppte Idee, aber zumindest bekloppt authentisch. So, und dann sollen die das machen. Dann finden sie andere, die da genau dagegen stehen. Und dann gibt es eine Auseinandersetzung. Die Demokratie lebt von einer vernünftigen Diskussion. Da soll doch die Linksparteivorsitzende soll dann schreiben, keine Ahnung, Enteignung ist besser als Steuererhöhung oder keine Ahnung, was ich da wie Plakat habe. Dann soll es mal schreiben. Erstens sehen die Leute, was kommt. Und zweitens kann man eine Diskussion mal anstoßen. So. Mhm. Aber es ist eine bessere Diskussion, als zu sagen, oh, da hat vier und wir müssen zurückgehen an Grenzen. Das ist so, puh. Und ich bin da gute Dinge. Du musst einfach authentisch sein. Und wenn die Politiker so reden, wie Politiker reden, dann wird es Zeit, sie auszuwechseln.
So. Ja, ich glaube, da
haben die sagen ja nie, ich habe Fehler. Die sagen, es haben sich neue Sachverhalte aufgetan, die uns zu veranlassen, die Situation neu zu bedenken. Der kriegt ja so einen Hals zwischenzeitlich. Und wenn du so einen hast, dann weißt du, der muss weg oder die.
Da haben wir einige zum Austauschen leider.
Ja, und da muss jemand Neues kommen, der sagt, das ist einfach scheiße, Fehler gemacht, machen wir nicht wieder, kommt nicht wieder vor, wir machen es mal anders. So, die würde ich mehr wählen und erkennbar ja auch andere. Und wenn es dann auch einer ist, der vernünftig redet, aber nicht total bekloppt ist, das wäre natürlich schön. Jetzt haben wir Leute, die reden bekloppt und sind auch bekloppt. Also der Goethe soll mal gesagt haben, muss die Quelle ja mal angeben, dem Volk aufs Maul schauen, aber nicht nach dem Mund reden. Mhm. So, und wenn du sowas hättest, boom, am besten auch als FDP-Vorsitzender.
Ich muss am Ende noch ein Riesenkompliment aussprechen, Philipp. Du hast dir die Ministerpension gesichert, bist dann in die Schweiz gegangen und hast jetzt ein volles Krypto-Wallet.
Das ist schon, also nur, das ist schon, hier, schon. Für alle Hörerinnen und Hörer, ich kriege keine Ministerpension, sondern ich kriege Ministerpension erst mit 67.
Ja, immerhin.
Meine Generation, ja. Und ja, deswegen brauche ich noch ein paar Jahre, muss noch ein bisschen was arbeiten.
Das hast du schon stark gemacht.
Ja.
Sehr schön. Philipp, herzlichen Dank dir. Das hat wirklich Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank.
Für die offenen Worte und ja, für die spannenden Einblicke. Wirklich Wahnsinn, was du da alles machst. Also das ist schon, wow.
Ja, aber du musst halt...
Umtriebig, stark, musst, ja.
Das macht hält dich ja auch wach und du kennst ja auch ein bisschen spannend. Also,
ja, ja, klar, man merkt
gut, das. Wie ich mache schon lange und viel, aber wenn du in so ein Landwirtschaftsbusiness reinguckst oder sowas, das ist schon cool. Oder jetzt, ich bin ja im Nachhaltigkeitsbeirat von Bayer und da mal reinzugucken, ist auch cool, wie sowas funktioniert. So ein großer Konzern und so eine Strategie. Die meinen es übrigens ernst, der CEO hat ganz klar gesagt, also egal, was sozusagen an Trend ist und er wird es auch vor der republikanischen Konvent sagen, er bleibt bei seiner Strategie, weil wir haben es wirklich integriert, sagt er, in unsere Unternehmensstrategie. Da kannst du gar nicht mehr rausdenken. Und wenn du es rausdenken kannst, dann war es nie ehrlich gemeint beim Reindenken. Da finde ich was Wahres dran. Ja. Und dann machst du es auch gerne. Und wenn du nur so ein Feigenblatt wärst, ich meine, ein liberales Feigenblatt für ESG kommt eh nicht vor. Uskern, das sagt kurz, nimm dir doch Spaß. Du guckst halt so viele Sachen rein, so viele Industrien von Krypto. Und ihr müsst doch mal hinkommen. Hatte ich schon mal einen im Zug?
Nee, tatsächlich nicht.
Die haben 2019, ich höre da noch auf, also das ist ja auch nicht mehr für euch, aber die haben 2019 ein Distributed Ledger und Blockchain Act ins Leben gerufen in der Schweiz und haben vorher die Politiker, zwei alte Herren von der SVP und von der FDP in der Schweiz, Wirtschaftsfinanzminister, sich mit der Krypto-Community unterhalten. Und dann haben die das gegründet und dann haben sie das Crypto Valley in Zug ausgerufen. Und deswegen sind alle Ethereum Foundation, alle sind da. Viele Kryptofirmen, viele Krypto-Funds sind da.
Die verdienen sich doch auch dumm und dämlich, glaube ich, mittlerweile. Oder ist das nicht Zug, die da mit den...
Also ich glaub schon, oder? Der Kanton ja, aber ja, ja. Der verdient dadurch, weil es einen Steuerwettbewerb gibt.
Ja, und da haben relativ generell attraktiv und für Unternehmen, oder?
Die Steuer,
ja.
die sind sehr niedrig, aber nicht die niedrigsten in der Schweiz. Aber sie haben eben viel drum gemacht. Das ist der Vorteil von Wettbewerb. Die geben sich echt Mühe, um Unternehmen dahin zu bringen. Ja. Also auch die großen Konzerne, Siemens, Haselnitz, Metallverarbeit Zug, Metallizug, so heißt die große Industriefirma. Dann die Rohstofffirmen sind da. Die sind alle, weil die betreut werden. Die kriegen Genehmigungsverfahren, die haben Ansprechpartner, die laden einmal zum Weihnachtsessen ein, um sich kennenzulernen. Jetzt nicht wegen der Weihnachtsgans, sondern damit wir. Also die machen wirklich viel, um die Wirtschaft zu fördern, weil die wissen, hey, wenn es der Wirtschaft gut geht, dann haben wir mehr Steuereinnahmen, trotz niedriger Steuersätze. Also das Modell der FDP funktioniert da. Ja, also niedrige Steuersätze, aber trotzdem absolut mehr Einnahmen, weil eben viel mehr Leute kommen. Und zum Wohle unserer Bevölkerung. Und deswegen sind da halt auch viele. Aber die haben auch eine tolle Community. Also die treffen sich alle untereinander. Jeder ist irgendwie mit jedem, die haben einen so ein Restaurant da gegründet. Da treffen wir uns dann immer.
Und so ein Club. Aber ist das nicht eine ganz andere Denke? Das hat ja auch Jean-Pierre Janet gesagt, dass in der Schweiz der Beamte sich eher als Dienstleister versteht. Bei uns hast du eher immer das Gefühl, es gibt auch nette Beamte natürlich, aber du hast eher das Gefühl, der ist gegen dich, beziehungsweise der erstmal, oh, verdammt, man könnte es ja auch anders designen, dass die Beamten quasi Unternehmen helfen und nicht ein Hindernis sind. Das ist ja der Weg wäre ja gar nicht so weit wahrscheinlich.
Aber der hat sich der Schiller hier ausgedacht, aber die Schweizer, die haben den Hut halt eben nicht gegrüßt, sondern vom Mast geschossen. Und die Deutschen, die grüßen halt den Hut. Da sind halt eben vom Typ her noch so untertan, klingt jetzt zu devot, aber schon noch eher obrigkeitsorientiert, würde man im Neudeutsch sagen. Während die Schweizer sind dem Misstrauen, die haben ein gesundes Misstrauen gegenüber dem Staat. Noch, ich habe gesagt, es ändert sich gerade. Jetzt sehen die auch immer mehr, der Staat ist
derjenige, der wackelt auch schon.
Ja, die sagen, der Staat, der kann das doch machen und der muss doch aber jetzt auch und so. Der Staat hat einige ganz wenige Aufgaben. Und übrigens die Neoliberalen, die haben ja damals beim Zweiten Weltkrieg gesagt, wir müssen uns mal zusammentun. Da haben viele in der Schweiz auch studiert. Und haben dann die soziale Marktwirtschaft ins Leben gerufen als Mittelding zwischen Kommunismus und Kapitalismus. Und das waren die eigentlich Neoliberalen. Das heißt also, jeder, der jetzt liberale oder liberale Ideen mit neoliberal beschimpft oder ganz schreckliche kapitalistische Ideen mit neoliberal beschimpft, hat es einfach nicht verstanden. Weil das waren gerade nicht die Kapitalisten, sondern die eine andere Form des Kapitalismus wollten.
Ist ja auch lustig, dass das so als Schimpfwort gilt, gell?
Ja, weil das vom ich glaube, das vom Klang her so wie Neonazi und neoliberal klingt beides böse, so und dann klingt das so. Witzigerweise haben sich die Liberalen in Österreich Neos genannt.
Ja, stimmt.
Aber gut, stimmt. Ich will nur sagen, so ist das heutzutage mit ökonomischem Sachverstand.
Außer ZDF Neo. Das ist sehr gut.
Das ist sehr gut. Ja, die Neos sind ja auch nicht so unerfolgreich.
Die sind ja sogar in der Region.
Ist ja schon ganz ordentlich.
Eine letzte Frage habe ich dann jetzt doch noch. Du hast jetzt 100.000 Euro und willst es anlegen. Wie machst du es?
Du, da bin ich ganz spießig. Also wenn du nur 100.000 Euro hast, dann, also nur mehr, so dann würdest du sagen, ich mache ein Drittel, machst du ein bisschen Immobilien, das ist bei 30.000 für die Schweiz unmöglich.
Ja, schwierig, ja.
Da kannst du das Immobilien-Fun
Duplex-Garage.
Genau, wird
unnötig.
Schon eher 50.000 in Aktien gehen und dann würde ich mal sagen 10.000 Hochrisikoaktien oder Firmen, Startups und 10 würde ich dann schon in bestimmte Krypto-Produkte gehen. Aber mein Learning ist, man kann nur reich werden, wenn man entweder Firmen gründet und die dann verkauft oder in eine Firma einsteigt, die wird groß, man hilft, die groß zu machen und geht dann raus. Und es funktioniert für mich, weil ich habe das Gefühl, ich kann es besser durchschauen, als besonders bei Technologiefirmen. Und das macht mir am meisten Spaß auch.
Jetzt kommt noch eine fiese Frage. Wenn du dein ganzes Vermögen heute setzen müsstest, und du müsstest dich zwischen zwei Regionen, sagen wir mal von mir aus breit gestreut oder nicht hochriskant, Asien und Deutschland, was würdest du nehmen?
Na, ich habe mein Bett ja schon gemacht, weil ich ja viel in Asien bin. Also circa einmal im Monat in Vietnam und auch viele Unternehmen da unterstütze. Und in meinem Geschäftsmodell ist, du kriegst eine Beratungsfee, aber auch immer Shares. Dann hast du erstens Skin in the Game und zweitens meistens ist doch die größere Upside da. Aber dann würde ich in jedem Fall nach Asien gehen, weil ich glaube, hier ist wirklich eine alte, wenn wir nicht aufpassen, sterbende Wirtschaft und Gesellschaft leider auch. Und da ist es eben eine rasant wachsende, dynamische und aufstrebende Gesellschaft. Und das liegt mir übrigens auch von der Sache her mehr. Ist auch viel spannender. Also,
wir müssen auf jeden Fall Gas geben, sonst wird's.
Ja, wir müssen echt Gas geben. Und das
ungemütlich.
Ist, also, genau, und die anderen, die warten nicht.
Nee.
Die ziehen einfach weiter. Und wenn das größte Freihandelsabkommen der Welt ist, das Comprehensive Regional Economic Partnership, da sind alle Staaten dabei, von China, Japan, Korea, ASEAN, Neuseeland ist rein, nur Europa und USA nicht. Und das ist schon komisch. So, und ich finde, wenn der Trump jetzt sagt, wir wollen jetzt ehrlich gar nicht so gerne mit euch mal Handel treiben, mit der EU, dann kann man beleidigt da sitzen, devot hinterherlaufen oder sagen, ja gut, dann suchen wir uns halt andere Märkte. Gerade wächst eins. Also, verstehe ich nicht.
Ja. Philipp.
Herzlichen Demnächst Dank wieder, dir. Mein Lieber.
Sehr gerne. Ciao. Gerne, gerne. Dann im Zug.
In Zug.
Auf jeden Fall. Also ich meine, die könnt ihr ja die mal interviewen.
Ja, das machen wir. Das ist eine coole Idee.
Das ist wirklich cool. Und ich meine, also meine Leute von, die leben, also der unser Chairman lebt in Dubai und unser CEO in Abu Dhabi. Die pendeln immer hin und her, weil da passiert auch unglaublich viel, gerade mache ich Krypto. Und ja.
Da machen wir was.
Sehr cool.
Sehr gut.
Guckt ja mal an.
Leute, wir sind sehr gespannt auf euer Feedback, auf die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen und natürlich Kanal abonnieren, um solche Highlights, solche hochkarätigen Gäste nicht mehr zu verpassen. Philipp, herzlichen Dank. Danke dir, danke euch fürs Zuschauen. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.